Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge Plattsport, der Sportpodcast. Heute ist es Plattsport, der Eishockey-Podcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Und ich habe ein Bierchen mir aufgemacht, ich habe einen Blick aus dem Fenster, draußen ist sonnig, da fliegt gerade ein Vogel vorbei und jagt einen kleineren Vogel, oh Gott, egal. Ich habe gute Laune und ich habe einen tollen Gesprächspartner, den ich gleich vorstelle. Erstmal will ich noch sagen, Leute, wenn ihr Plattsport irgendwie mal unterstützen wollt, wenn ihr denkt, boah, ich habe zu viel Geld, gibt es eine nette, unauffällige Art, uns zu unterstützen. Und zwar gibt es eine Seite, die heißt Buy Me a Coffee. Und gebt das mal ein und dann noch Plattsport bei Google. Und da könnt ihr uns mal auf ein Käffchen einladen. So virtuell. Macht das mal. Heute Eishockey-Podcast. Und das Ende der Eishockey-Saison in Deutschland haben wir jetzt erreicht. Es gibt einen deutschen Meister, eine einmalige Eishockey-Saison. Und in Amerika wird immer noch gespielt. Noch etwa anderthalb Monate, glaube ich. Da gibt es nicht viele Leute, die in Deutschland Ahnung von Eishockey haben. Ja, die anderen sind jetzt gerade am Swimmingpool, weil es draußen so warm ist. Und der andere sitzt wie ich bei diesem tollen Wetter in der Wohnung. Und er hört auf den Namen Bernd Schwickerath. Hallo Bernd.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gern. Wie geht's dir?
Ganz gut, und selbst?
Super. Finde ich super. Wir haben eine Stunde Vorgespräch gemacht, ja, und uns ausgiebig und ausgequetscht, wie es uns geht. Und deswegen ist es echt albern. Ja, ich weiß, wie es dir geht. Und es geht den Leuten da draußen wahrscheinlich auch nichts an, ne, wie es dir geht.
Ja, ist ja nicht dramatisch. Nee, alles gut.
Aber hast du viel zu tun, die Tage?
Ja, zu viel zu tun. Das ist so das Einzige, was, also nicht das Einzige, Corona nervt natürlich auch, aber das nervt ja alle. Nee, ein bisschen viel zu tun und bin auch froh, dass die DEL-Saison am Freitag geendet ist. Ich meine, die Eishockey-Saison ist nicht vorbei, wie du richtig gesagt hast, auch in Deutschland noch nicht. Ist ja noch ein bisschen zweite Liga, ein bisschen Oberliga und sowas, und Nationalmannschaft hat noch gespielt und fällt jetzt bald zur Weltmeisterschaft und sowas. Also ein bisschen zu tun ist noch, aber dass die DEL jetzt mal vorbei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, freut mich.
Da kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber schon mal als Vorgriff, hat dich der Modus genervt?
Nee, überhaupt nicht.
Also, dass du jeden Tag zugedonnert wurdest mit Eishockey?
Ich sag mal so, irgendwann wurde es dann doch mal ein bisschen viel, aber gerade am Anfang, nach dieser langen Pause, habe ich, wie die jungen Leute heute sagen, alles gesuchtet. Ich habe, glaube ich, ich habe in den ersten zwei Monaten, glaube ich, kein Spiel nicht gesehen. Also nicht alles von der ersten bis zur letzten Sekunde, aber in jedes Spiel habe ich mal live reingeguckt.
Du bist der Sportjournalist mit dem Schwerpunkt, würde ich mal sagen, Eishockey. Und deswegen ist es ja auch eigentlich fast eine Berufspflicht, oder?
Ja, aber ich berichte ja meistens über die Düsseldorfer EG hier bei uns in Düsseldorf. Ja. Und dann brauche ich jetzt nicht zwingend Straube gegen Nürnberg gucken. Aber das habe ich dann halt trotzdem gemacht. Ich berichte ja auch ein bisschen überregional. Aber auch einfach aus Interesse habe ich es mir angeguckt.
Man muss wissen, du bist ja auch einer, der sich zum Beispiel NHL-Spiele mitten in der Nacht anguckt, also komischen Schlafrhythmus wahrscheinlich dann hat. Und du hast, glaube ich, mal von den Washington Capitals in einer Saison alle Spiele gesehen.
Genau, das habe ich einmal geschafft, das wollte ich immer mal schaffen, aber sonst ist mir immer was dazwischen gekommen. Und blöderweise waren es dann gar nicht diese klassischen 4 Uhr Morgenspiele irgendwo an der Westküste, sondern es war dann das samstags um 19 Uhr Spiel, wo du eigentlich denken würdest, hurra, ich kann zur perfekten Zeit für unsere Zeitzone ein Spiel gucken, da war ich irgendwo eingeladen und konnte es dann nicht gucken. Eine Saison habe ich es dann wirklich mal komplett geschafft, alle 82 Hauptrundenspiele live zu sehen und auch alle Playoff-Spiele.
Du wirst ja sicherlich einen Freundeskreis auch haben, der überhaupt nichts mit Eishockey zu tun hat. Wie nehmen dich die Leute wahr?
Schwierig. Also klar, ich habe mein allerältester Freundeskreis, man hat ja im Laufe der Jahre so mehrere, und mein allerältester mit so Freunden, mit denen ich wirklich in der Grundschule war, das sind alles eher Fußballmenschen. Also auch so ein bisschen Eishockey interessiert, aber nicht so, dass sie jetzt irgendwie Spiele gucken würden oder sowas. Und die waren, als ich damit angefangen habe, weil das konnte man ja auch nicht immer machen, diese Spiele nachts gucken, das geht ja erst seit ein paar Jahren, haben die natürlich schon gefragt, ob ich einen am Helm habe. Und irgendwann wurde das einfach akzeptiert. Ich meine, du kennst das ja, ne? Wenn irgendjemand aus dem Freundeskreis ein komisches Hobby hat, dann wird am Anfang ein bisschen nachgefragt und irgendwann ist es Standard und wird eigentlich gar nicht mehr thematisiert.
Ich gebe dir mal einen Tipp. red nicht mit den Leuten darüber, weil sonst stellen sie sich wirklich vor, wie du da sitzt, und das ist ein komisches Bild, wenn ich den Leuten erzähle, zum Beispiel, ich gucke Eisenbahnvideos, ja,
ja,
mit der Bernina Bahn über die Alpen ins Tessin rüber, so, und da geht mir richtig einer ab, ja, finde ich richtig geil, und wenn ich das Leuten erzähle, auf Arbeit oder so, du merkst in den Wochen danach, da ändert sich was im Verhältnis, ja,
ja.
Und großer Tipp, sag es bloß nicht den Leuten. Ja, bleib in deiner Blase, das ist schön, in deiner Nerd-Blase. Ja, oder ja, geh zu den anonymen Eishockey-Fans. Ja, die gibt es auch. Ja. Oh. Ja, da, gut. komm, lass uns über Eishockey reden. Ich hoffe, ihr hört noch zu. Also Bernd, die deutsche Eishockey-Liga hat sich auf ein Notformat, will ich es jetzt mal beschreiben, geeinigt im vergangenen Herbst, die deutsche Eishockey-Liga, also die 14 Teams, nicht permanent gegeneinander spielen zu lassen, sondern in zwei Gruppen, in eine Nord- und eine Südgruppe, jeweils 7 Mannschaften. Die haben eine, sag ich mal, große Anzahl an Spielen nur innerhalb dieser Gruppen gespielt. Also es gab kein Spiel, was sich München gegen Wolfsburg, sondern erst relativ spät in der Saison wurden diese Spiele dann ausgetragen. Und dadurch fehlte doch irgendwie schon zu Beginn der Saison sportlich der Reiz zu, oder auch, sag ich mal, so ein Gradmesser. Man sagt ja auch beim Fußball so, nach 10 Spieltagen ist die Tabelle aussagekräftig und sagt irgendwas über die Stärke der Mannschaften. Das hat doch jetzt dieses Jahr total gefehlt, oder?
Ja, anfangs. Wenn das jetzt nur dabei geblieben wäre, dass sie innerhalb ihrer beiden Regionalgruppen gespielt hätten, ja, würde ich dir recht geben, aber nachher haben sie ja dann noch gegen die Teams aus der anderen Gruppe gespielt, zwar nur 2-mal und vorher hatten sie ja 4-mal gegen jede Mannschaft gespielt. Klar war das anders, aber ich fand es so noch eine ganz praktikable Lösung, weil ich meine, man musste einfach wissen, man kann das natürlich vom Nachhinein, wenn man von hinten drauf guckt, da kann man natürlich sagen, ja, hättet ihr mal das und das besser gemacht. Aus der damaligen Situation, finde ich, war es die richtige Entscheidung, weil man wollte natürlich vermeiden, dass die Teams viele Hotelnächte haben, um irgendwo übernachten zu müssen bei Auswärtsspielen. Also guckt man, dass sie nur in ihre Region spielen, wo man am Tag hinfahren kann. Wobei natürlich Berlin zum Beispiel, wenn die in Nordrhein-Westfalen gespielt haben, dann sind die auch einen Tag vorher angereist, so ist es nicht. Aber es war natürlich trotzdem deutlich weniger Reiserei als in den Jahren zuvor. Erstens halt, um das Infektionsrisiko zu senken. Zweitens natürlich, um Kosten zu sparen. Und deshalb, finde ich, war das eigentlich eine ganz praktikable und gute Lösung, wie es dann gemacht wurde.
Im Thema Kosten sparen, bevor wir jetzt so ein bisschen auch auf tatsächlich den Alltag dann dieser Saison zu sprechen kommen, da gab es ja vor der Saison diese Diskussion darum, dass die Spieler irgendwelche Sachen unterzeichnen sollen, irgendwelche Abgaben machen sollen, und das hat sich eine Gewerkschaft gebildet. Gab es da in dieser Saison dann noch irgendwelche großen Diskussionen genau um diese Themen?
Ja, bei manchen Vereinen. Also grundsätzlich war es erstmal damit durch. Also muss ja wissen, Eishockey-Vereine verdienen ungefähr 20-30% ihrer Einnahmen am Spieltag. Und da geht es nicht nur um Tickets, da geht es halt auch um Sachen wie, dass an den Kiosken eine Bratwurst gekauft wird oder ein Bier oder jemand kauft einen Fanschal, was auch immer. Und diese ganzen, oder es gibt natürlich auch spezielle Sponsorenpakete, die auf das Hallenpublikum zugeschnitten sind. So XY präsentiert die Zuschauerzahl, XY präsentiert die Drittelstatistik und was auch immer. Oder das Mitmachspielchen im Umlauf, was es ja alles dann so gibt. Oder die kleinen ein Sponsorfähnchen in der Westtribüne. Das ist natürlich alles weggefallen und deshalb hat die DEL extrem wenige Einnahmen gehabt. Und was machst du, wenn du weniger Einnahmen hast? Du musst natürlich auch die Ausgaben runterschrauben. Die größten Ausgaben, der größte Ausgabenposten in der deutschen Eishockey-Liga sind nur mal Spielergehälter. Also war völlig klar, wenn gespielt werden soll, müssen die Spieler verzichten. Und da gab es natürlich dann große Diskussionen darum, wie viel die verzichten müssen. Ob man das pauschal machen soll, ob man es individuell regeln soll, ob man das irgendwie an bestimmte Einnahmen koppeln soll oder vorher schon komplett festzurren, wie viel die kriegen. Und das war eine lange Diskussion, die auch teilweise ein bisschen schmutzig war. Spieler fühlten sich dann überrumpelt, sagten, mit uns wurde nicht geredet, dann hat die Liga gesagt, doch, wir haben doch mit euch geredet, wir haben mit den Spielerberatern geredet, dann haben die Spieler wieder gesagt, ja gut, aber ihr habt nicht mit uns direkt geredet, und dann hieß es doch, das haben die Vereine noch gemacht, und wer da jetzt im Endeffekt immer recht hatte, weiß ich nicht, aber gerade was Kommunikation anging, ist das nicht alles immer ganz so glücklich gelaufen. Dann war das aber irgendwann durch, weil dann hieß es erstmal pauschal in jedem Verein, der da mitmacht, Red Bull München zum Beispiel, die haben genug Geld, die mussten es nicht machen, aber bei den meisten anderen Vereinen waren es erstmal mindestens 25%. Bei einzelnen Vereinen ist das noch deutlich höher gegangen, also man hört so aus Köln und Düsseldorf, also Vereine, die relativ viele Zuschauer haben, die natürlich besonders viel Verlust ohne Zuschauer haben, haben manche Spieler auf bis zu 70% ihres Gehalts verzichtet, und das man darf ja nicht vergessen, das sind keine Fußballer, also keine Millionäre, das sind Leute, die verdienen teilweise, also klar gibt es auch Leute, die verdienen ordentlich sechsstellig, aber es gibt auch wirklich Spieler, die verdienen 40.000 Euro netto im Jahr. Und wenn du davon dann irgendwie die Hälfte noch abgeben musst, dann wird es vielleicht auch irgendwann ein bisschen eng, weil du hast ja einen gewissen Lebensstandard, ne? Und vielleicht hast du auch eine Familie oder du bezahlst gerade ein Haus ab oder du machst was auch immer. Das war natürlich dann nicht so einfach. Trotzdem ist es dann irgendwann gestartet und jetzt, um endlich eine Frage zu beantworten, es gab dann schon nochmal Diskussionen in einzelnen Vereinen, weil es nämlich Clubs gab, die irgendwann gesagt haben, wir müssen Spieler nachverpflichten. Wir hatten vielleicht nicht genug oder jemand hat sich verletzt oder wir sind irgendwie schlechter, als wir dachten. Vielleicht ist unser Torwart gar nicht so gut, wie wir dachten. Wir müssen noch einen neuen Torwart holen. Und da gab es im einen oder anderen Verein dann schon nochmal Debatten, dass dann da Spieler saßen und zu ihrem Manager gesagt haben, hör mal, wie kann es denn bitte sein, dass du mir sagst, wir können nicht spielen, wenn ich nicht auf Gehalt verzichte, dann verzichte ich auf Gehalt und das Geld investierst du jetzt irgendeinen neuen Spieler, den du hier für 3 Monate aus Kanada ranholst. Und das hat dann nochmal für, so wie man hört, in einzelnen Kabinen nochmal echt für Ärger gesorgt. Trotzdem würde ich sagen, grundsätzlich war das Gehaltsthema irgendwann mal durch.
Und wie haben sich oder wie hat sich diese neu gegründete Gewerkschaft entwickelt?
Tja, das ist ganz schwierig, ehrlich gesagt, weil das ja nicht eine klassische Gewerkschaft, das ist ja nicht jetzt ein Tarifpartner, wie man das aus anderen Wirtschaftsbereichen kennt, also wo jetzt wirklich ganz klar ein Tarifvertrag vereinbart wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Man kann es eigentlich eher bisher als eine Art Interessensvertretung definieren und das ist auch halt eine Interessensvertretung ohne echtes Mandat. Also der Chef davon ist Alexander Sulzer, ein ehemaliger Nationalspieler, NHL-Spieler, DEL-Spieler, der gut vernetzt ist und aus Nordamerika halt ein ganz anderes System kennt. Da kennt er halt eine starke Gewerkschaft, die wirklich eine klassische Gewerkschaft ist, die richtig verhandelt über Gehälter und über sonstige Begebenheiten der Liga. In der DEL gibt das nicht. Also natürlich kann der die Interessen bündeln, kann dann zu Gernot Trippke, dem Chef der deutschen Eishockeyliga, gehen und mit dem über irgendwas reden. Aber es ist nicht so, als würden die dann irgendeinen Vertrag unterschreiben und der sei dann für alle Formen gültig. Sondern das ist, wie gesagt, noch eher eine Interessensverbindung und Vertretung. Und so wie man hört, sind da auch bei weitem jetzt nicht alle Spieler bei. In der DEL spielen ungefähr, ganz grob gesagt, 400 Spieler. Und diese Gewerkschaft ist jetzt nicht, als hätte die 400 Mitglieder und alle würden quasi davon profitieren, was da passiert. Aus meiner Sicht ist das ehrlich gesagt aktuell noch eher so ein Kreis von aktuellen oder ehemaligen Nationalspielern, vor allen Dingen deutsche Spieler, die auch eher Besserverdiener sind und eher große, prominente Rollen in ihren Teams einnehmen und gerade für die ist das aktuell. Natürlich ist das nicht das Ziel, langfristig soll das so gesehen eine Interessensvertretung oder vielleicht sogar ein richtiger Tarifpartner für alle werden, aber ob das passiert, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Naja, also ist auch ein Problem, du hast eine Gewerkschaft und warum sollst du in die Gewerkschaft eintreten, wenn du sowieso nach 3-4 Monaten schon wieder raus bist, weil dann dein Vertrag, dein Halbjahresvertrag oder so ausgelaufen ist.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der NHL ist es zum Beispiel Pflicht, jeder Spieler, der in der NHL spielen will, muss der NHL-PA beitreten. Aber da, wie du richtig sagst, ist es halt auch völlig anders. Ne? Da laufen Verträge über 3, 4, 5, teilweise 8 Jahre und da verdienen die Spieler Millionen und da wird wirklich richtig hart verhandelt. Also da lohnt es sich viel mehr für einen Spieler, da beizutreten. In der DEL hast du recht, das ist so eine Liga der Einjahresverträge. Klar, bei den größeren, prominenteren Spielern, die kriegen auch mal einen 2-3-Jahresvertrag, aber viele, gerade so in den hinteren Reihen spielen, gerade vielleicht irgendwelche Kanadier, Amerikaner, die dann echt nur für ein Jahr oder teilweise für ein halbes Jahr noch hier hinkommen und dann eh nicht viel Geld verdienen, das sind dann nämlich genau die, die diese 30.000, 40.000 im Jahr kriegen, dann denkt der sich auch, warum soll ich denn jetzt hier noch in der Gewerkschaft Mitglied werden, irgendwie Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn da Sachen verhandelt werden, die mit mir persönlich gar nichts zu tun haben, weil ich im halben Jahr eh wieder weg bin.
Schwieriges Thema. Also das wird jetzt auch spannend, wie sich die Gewerkschaft zum Beispiel jetzt in den nächsten 1-2 Jahren entwickelt, wenn es wieder eine Art von normalen Alltag gibt. Also wenn es ihn denn in den nächsten 1-2 Jahren gibt, aber die Gewerkschaft ist jetzt erstmal da. So, finde ich tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ein klar kritischer Startpunkt, so eine Pandemie gründet sich normalerweise eine Gewerkschaft nicht. Deswegen aber der Umstand hat jetzt quasi die Gewerkschaft hervorgebracht und hätte jetzt schlimmer kommen können.
Absolut. Und ich finde auch gut, dass sich das getan hat. Und ich kann auch die Spieler total nachvollziehen, dass die sagen, wir brauchen jetzt mal irgendeine Form von Interessensvertretung. Weil diese Pandemie und diese Art und Weise, wie ihnen der Gehaltsverzichter mehr oder weniger aufgedrückt wurde, der hat ihnen, glaube ich, auch nochmal vor Augen geführt, dass es halt wirklich ein Problem ist, wie wenig die eigentlich die Stars der Szene sind, die so der Motor des Ganzen sind, weil ohne Spieler nun mal keine Liga, wie wenig einflussreich die sind und wie wenig vernetzt die auch untereinander sind, dass da quasi jeder mit seinen Spielerberater für sich selber irgendwie was aushandelt, aber dass es überhaupt keine gebündelten Interessen gab. Und deswegen finde ich auch gut, dass es das gibt und ich wünsche dieser Spielergewerkschaft auch wirklich alles Gute, dass das alles funktioniert. Ich sage nur, klar, ist alles noch neu und man darf auch nicht so viel erwarten am Anfang, weil das sind ja auch noch alle Sportler, die sich auch um tausend andere Themen kümmern müssen und sind auch alle nicht erfahren in dieser Gewerkschaftsarbeit. Aber ich sage trotzdem, dass das langfristig auf breitere Füße gestellt werden muss und eben nicht irgendwie eine Klientelpolitik sein darf für Besserverdiener in der Liga. Wenn dann, meiner Meinung nach, müsste man auch gucken, dass zum Beispiel auch alle Zweitligaspieler da reinkommen. Was ist mit den Frauen, die in der ersten Bundesliga spielen? Also ich finde, wenn man sagt, man hat hier den Anspruch quasi, die Stimme der Athleten im deutschen Eishockey zu sein, dann darf sich das nicht auf einen elitären Kreis von 40, 50 Leuten beschränken oder lass es auch 100 sein. Ich finde, dann muss es wirklich ein Kreis sein, der viele Themen anspricht und eben nicht nur aus Sicht einer bestimmten Gruppe, sondern wirklich aus Sicht von allen.
Ja, klar, du brauchst auch eine große Durchsetzung, ne, in so einer Gewerkschaft, um halt einfach mal zu sagen, ach, boah, wir spielen mal kommenden Sonntag nicht. Ne? Und dann schwitzen die Gesellschafter und nur dann hast du ja nur eine starke Gesellschaft. Aber die Gesellschafter, tja, da würde ich jetzt mal sagen, von 14 Teams ging es bei 12 Teams Minimum um die Wurst im letzten Sommer, um den Fortbestand auch der Standorte. Wie sieht es jetzt nach der Saison aus? Also gibt es immer noch Wackelkandidaten, wo man sagt, oh, ob die den Sommer überleben werden?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt Wackelkandidaten gab. Also natürlich war es für viele schwer und die Kölner Haie zum Beispiel ist einer der größten deutschen Clubs, die auch noch den größten Zuschauerschnitt hatten und deswegen natürlich die meisten Verluste hatten ohne Zuschauer in den Hallen. Die haben ja so eine Spendenaktion quasi aufgerufen, immer Wigger, also für euch nicht Rheinländer, immer weiter.
Danke.
Und sehr gerne. Und da wurde halt 1 Million Euro gesammelt, da waren dann so Lokalprominenz war da am Werk, so Lukas Podolski und sowas oder irgendwelche Kölsch-Rockbands und sowas.
Ganz
haben
wichtig, da. Ganz wichtig, ja.
In Köln ist das wichtig, gar keine Frage. Und dann haben die, wie gesagt, 1 Million Euro gesammelt und deswegen konnten die dann überhaupt starten. Trotzdem hängt da immer noch ein Gesellschafter im Hintergrund, das ist der Herr Gotthard aus Koblenz, der relativ viel Geld hat und auch in anderen Clubs gab es immer noch Leute, die es abgefedert hätten. Natürlich war das schwierig, natürlich musste auf Gehalt verzichtet werden, natürlich war das alles nicht so einfach für die Vereine, aber ich glaube nicht, dass es ernsthaft bedroht war, dass ein Verein pleite geht, weil du hast an jedem Standort Liebhaber, sei es den einen großen wie Red Bull in München, wo es aber allerdings auch um Marketing geht, aber da brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen wieder besprechen. Red Bull-Thema ist, glaube ich, durch. Aber du hast auch in anderen Städten hast du dann halt vielleicht einen Kreis von mehreren Unternehmern, Unternehmerinnen, sei es vielleicht ein Pool von 15 bis 20 Leuten, die da Geld reinstecken. Und deshalb glaube ich, ja, es war spannend, es war eng, es war gefährlich, aber ich glaube nicht, dass ein Verein wirklich sowas war wie, wir wissen nicht mehr, wie wir morgen die Gelder bezahlen sollen. Das war, glaube ich, nicht so.
Lass uns doch jetzt mal über den Alltag der letzten Saison reden. Also für den Endverbraucher, wie ich mich jetzt mal bezeichnen würde, war für mich eigentlich eine sehr, sehr angenehme Situation, weil ich tatsächlich jeden Abend die Chance hatte, Eishockey zu gucken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich außerhalb dieser Nerdblase immer nur Freitag, Samstag Eishockey zu gucken, im Großen und Ganzen, Samstag, Freitag und Sonntag. Sonntag habe ich meine Fußballspiele oder ich habe Familie sozusagen, um die ich mich da kümmere und am Freitagabend da komme ich nach der Arbeit nach Hause und da laufen die Spiele im Prinzip schon. Jetzt hatte ich das erste Mal die Situation, dass ich wirklich viele Spiele sehen konnte. Und für mich als Fernsehzuschauer war das sehr angenehm. Wie hat sich das bei dir persönlich entwickelt, als jemand, der die andere Welt kennt?
Ja, also habe ich ja schon mal gesagt, für mich war das natürlich auch was Besonderes, ne? Weil sonst hatte ich natürlich immer den Fall, weil ich, wie gesagt, ich ja Reporter bin für die Düsseldorfer EG, das heißt, ich gucke jedes Spiel der DEG und wenn die natürlich immer an den Standardtagen Freitagabend und Sonntagnachmittag gespielt hat, hatte ich natürlich so gut wie gar keine Chance, andere Spiele zu gucken. Klar, Sonntag sind die Zeiten ein bisschen auseinandergezogen, da konnte man, wenn die DEG um 14 Uhr gespielt hat, dann vielleicht nochmal um 17.30 Uhr noch was anderes sehen oder sowas, aber Freitag zum Beispiel war für mich immer völlig klar, ich kann nur die DEG gucken und dieses Mal habe ich quasi jede Mannschaft sehen können und ich glaube, ich habe noch nie so viele Spiele in einer Saison gesehen, ich habe mich noch nie so intensiv mit anderen Mannschaften beschäftigt und das hat so meinen Horizont auch erweitert. Ja, und es war auch gerade in dieser Pandemie, in der dann vielleicht auch mal irgendwann so ein bisschen Langeweile und Lagerkoller, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann war das natürlich schön, auch wenn ich nicht immer geguckt habe, aber zumindest immer die Option zu haben, wenn ich will, mache ich jetzt Telekom an und gucke mir ein DEL-Spiel an, ne?
Also ich fand das total geil. Also ich habe tatsächlich so viele Spiele gesehen. Natürlich ist es ein Eishockeyspiel mit Zuschauern ist viel schöner als ein Eishockeyspiel ohne Zuschauer. Aber Also ich war froh erstmal, dass der Betrieb losging. War ja doch eine schwierige Phase, gerade so Oktober, November, alles sehr ungewiss und dann ging es los und man sitzt dann im Lockdown, glaube ich, war auch noch, so zynisch das klingt, zuträglich fürs Eishockey, um das mitzuverfolgen. Und ich habe einen Überblick bekommen, gerade auch, weil es auch so getrennt war zwischen Nord und Süd. Ja, dass man da auch immer wieder dieselben Paarungen hatte, auch wo sich eine gewisse Rivalität hier und dort auch entwickeln konnte. Ich denke da jetzt nur an, ich glaube, Ingolstadt und Straubing. Fand ich schon sehr reizvoll. Aber wenn ich eure Podcasts höre, also bis denn bei den Shorthand News, Bissel Hockey und so weiter, setzt sich doch am Ende eher der traditionelle Spielplan durch. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nö, hast du richtig verstanden. Also das einzige Problem, was ich mit dieser ganzen Nummer hatte, also abgesehen davon, dass halt erst nur innerhalb der Gruppe gespielt wurde und dann erst später überregional, das war natürlich auch ein bisschen blöd, aber das, wie gesagt, habe ich Verständnis für. Was ich aber ein bisschen blöd fand, du hattest halt nicht diesen klassischen Spieltag, dass du wirklich sagst, so, heute wird gespielt, heute sind 5 Spiele, da gucken wir, wie steht's bei den anderen, kriegst du mal Zwischenergebnisse rein, am Ende hast du eine Tabelle, alle haben mehr oder weniger die gleichen Spiele. Jetzt war es natürlich schon mal so, der eine spielt dann irgendwie samstags, dann spielt der 5 Tage nicht, in der Zeit hat aber ein anderes Team 2 Spiele gemacht. Und sowas, das war dann manchmal ein bisschen unrund, es war manchmal ein bisschen schwer, das alles zu vergleichen und wie gut ist eine Mannschaft wirklich. Und das andere mit diesen vielen Spielen, ja, einerseits ist es schön, wenn sich da was hochschaukelt, aber dafür hast du ja eigentlich die Playoffs und gerade hier aus Düsseldorfer Sicht, du hast ja so die größten Spiele im Jahr sind natürlich gegen die Kölner Haie, also das Derby im deutschen Eishockey, kann man glaube ich immer noch so sagen, auch wenn die sportlich bei weitem nicht mehr so doll sind, die beiden, aber das war dann schon irgendwann ein bisschen viel, weil wenn du dann dieses Derby 4-mal innerhalb von irgendwie 2 Monaten oder so erlebst, dann ist es halt auch überhaupt nichts Besonderes mehr. Es ist eh schon ein bisschen schwierig, das noch als was Besonderes zu definieren, weil es ja auch in der normalen Saison 4 Monate sind. Aber sag ich mal, wenn es von September bis Ende März geht, 4-mal ist was anderes, als wenn es von Ende Dezember bis Februar geht. Ist schon was anderes.
Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, es sind weniger Spiele? Es waren ja weniger Spiele, aber war dann trotzdem durch diese Staffelung der Spiele nicht doch der Eindruck entstanden, Mensch, eigentlich finden genügend Spiele statt, um auch einen sportlichen Wert zu ermitteln?
Ja, das finde ich schon. Also über die Playoffs können wir gleich noch reden, das ist Definitionssache, das ist vielleicht ein bisschen anders, weil die ja auch arg verkürzt waren, aber ich finde in der normalen Saison, es waren jetzt immerhin 38 Spiele, ist ja nicht so, als hätte jeder irgendwie nur einmal gegen jeden gespielt. Klar, normal sind es 52 und es ist genau quasi eine, also jede Mannschaft hat einmal nicht komplett Hin- und Rückspiel gegen das Team aus der gegen alle Teams aus der anderen Gruppe erlebt, das sind dann genau diese 14 Spiele, die fehlen. Aber grundsätzlich finde ich, nach 38 Spieltagen kann man schon sagen, der und der steht verdient oben, der und der steht verdient unten. Fand ich schon in Ordnung.
Und man muss auch sagen, in der Hauptrunde standen die Mannschaften oben, die man da auch erwartet hat.
Ja, also das liegt natürlich erstens daran, dass die Krise ja nicht, also es gibt ja so utopische Aussagen, die in der Krise sind alle gleich. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Wer den Kapitalismus kennt, weiß, dass es in der Krise sich noch eher äußert, wer vorher viel hatte und wer vorher wenig hatte. Und natürlich ist es im Sport genauso. Also wie ich eben schon mal gesagt habe, Red Bull München war ein Club, da mussten die Spieler nicht auf Gehalt verzichten. Da musste auch nicht irgendwie in Kurzarbeit gegangen werden. Da musste auch nicht individuell trainiert werden. Die haben einfach ganz normal trainiert. Und auch andere Clubs haben schon früher trainieren können und ganz normal Testspiele gehabt und sowas. Ne? Also deswegen, nee, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass dadurch etwas gleicher geworden ist. Oder also es war eigentlich relativ klar, dass die Clubs, die gute Kader haben, die viel Geld haben, dass die auch in dieser Saison oben stehen werden.
Lass uns mal über Überraschungen und Enttäuschungen dieser Saison dann, nachdem wir über die Playoffs gesprochen haben, sprechen. Die Playoffs fingen dann, glaube ich, auch wieder innerhalb der Conference, also Nord und Süden, oder?
Genau, aber auch nur die erste Runde, nur das Viertelfinale war noch innerhalb der Gruppe.
Und es waren diesmal Best of Three. Das heißt, wenn du das erste Spiel vergeigst, hast du schon ein arges Problem.
Genau, und das macht es natürlich irgendwie auch aus, weil du dann natürlich eine viel größere Wahrscheinlichkeit hast, dass die schlechtere Mannschaft oder sagen wir es nett ausgedrückt, der Außenseiter weiterkommt, weil natürlich Eishockey auch noch im speziellen Sport ist, wo Glück eine viel größere Rolle spielt als in anderen Sportarten. Da gibt es ja so Erhebungen drüber, ne? Weil ist ja auch irgendwie logisch, ne? Es gibt sehr, sehr viele Schüsse bei sehr, sehr wenig Toren. Im Verhältnis gibt es ja in keiner anderen Sportart, dass so viele Versuche gebraucht werden, damit ein Tor fällt. Und die Torhüter haben eine Riesenrolle und ob ein Torhüter einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat, also die beste Mannschaft der Welt, sagen wir, in der NHL gab es vor ein paar Jahren mal die Situation, da hat der Tabellenführer beim Tabellenletzten 0-10 verloren. Das ist einfach möglich. Und das ist in anderen Sportarten, glaube ich, nicht so möglich, dass es so extrem wird. Weil es halt, ne, du kriegst durch das Powerplay kriegst du garantiert, kriegt eine schlechte Mannschaft Torchancen. Dann der Puck ist relativ klein, da machen echt Millimeter aus manchmal, ob er rechts vor dem Tor vorbeigeht oder an Innenpfosten und rein und sowas. Also wie gesagt, Eishockey ist ein relativer Glückssport. Zwar natürlich nicht alles, aber da spielt Glück eine größere Rolle als in anderen. Und wenn du dann nur 3 Spiele hast, dann wird es natürlich direkt kritisch. Weil wenn du, wie du richtig sagst, das erste verlierst, bist du direkt vorm Aus. Dann darfst du nicht nochmal verlieren. Und das haben diese Saison zum Beispiel die beiden Top-Teams erlebt, einmal Red Bull München, einmal Adler Mannheim, die sind beide vorher rausgeflogen, obwohl die eigentlich auch in dieser Saison wieder klassische Final, wenn nicht sogar Titelkandidaten waren.
Fand ich, also da würde ich ein bisschen widersprechen aus meiner Couch-Perspektive. Ich fand gerade München, war schon absehbar, dass es da eigentlich Probleme gibt, die sie in den Jahren davor nicht hatten.
Ja, zwischendurch. Aber erinnere dich bitte an die letzten Spiele vor den Playoffs. Die haben doch in den letzten 12 Spielen von den Playoffs, glaube ich, 11 gewonnen. Die waren ja quasi das heißeste Team. Oh ja, aber ich gebe dir recht, zwischendurch sahen die nicht gut aus. Ja.
Gut, aber da waren auch Spiele wie gegen Krefeld dabei. Und ja, also das darf man ja auch nicht vergessen. Dass da auch das,
was aber auch Berlin zweimal geschlagen, die jetzt nachher deutscher Meister geworden sind.
Das war in der Tat spannend. Und ja, also wir haben ja diesen Modus Best of Three gehabt. Das hat München rausgekegelt. Vielleicht hätten sie sich in der Best of Seven-Serie nochmal zurückgerobbt und hätten das Ding gewonnen. Aber nichtsdestotrotz gab es ja dann doch ein Finale, ein Nordfinale, obwohl man ja gemeinhin sagt, der Süden sei so stark, gerade wegen Mannheim und wegen München, aber auch wegen Ingolstadt, die von einigen ja auch als Geheimfavorit gehandelt wurden. Wie sehr hat dich dieses Finale dann am Ende überrascht?
Also Berlin hat mich nicht überrascht, weil Berlin hat zwar am Anfang oder vor der Saison viele wichtige Spieler verloren, dann haben sie sehr gut kompensiert. Berlin ist halt auch ein Team, was Geld hat, ne? Also klar hatten die jetzt auch nicht so viel Geld wie in der normalen Saison, aber wenn man sieht, wen diese alles noch nachverpflichtet haben, das war für DEL-Verhältnisse wirklich schon gehobenes Personal. Also dass Berlin da so durchmarschiert, absolut möglich. Wolfsburg war natürlich überraschend, weil sie einfach auch im Laufe der Saison viele schlechte Phasen hatten und eigentlich auch kein Team war, was man zu den Top 4 der Liga noch zählen muss. Aber da haben sie natürlich auch dann davon profitiert, dass erstens Mannheim nicht ganz so auf der Höhe war, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und außerdem, dann haben sie halt in der 3-Spiele-Serie haben sie halt ein Spiel gewonnen in der Verlängerung, ein Spiel durch einen abgefälschten Schuss kurz vor Schluss, tja, und schon ein bisschen im Finale. Ne? Also ich will jetzt gar nicht die Leistung von Wolfsburg hier schlecht machen, die waren absolut verdient im Finale, aber ob sie das über eine 7-Spiele-Serie, ob sie sich gegen Mannheim durchgesetzt hätten, man aber weiß es nicht.
Das hatten wir ja vor ein paar Jahren auch schon, ne? Mit Augsburg gegen München im Halbfinale, das ja auch, glaube ich, gefühlt über 4 Verlängerungen jedes Mal ging und dann stand am Ende nur 1-0. Aber du brauchst, glaube ich, auch gerade in den Playoffs, brauchst du, wenn du schon gegen so superstarke Teams spielst, die sehr viel Offensivpower entfalten, brauchst du halt eben auch so einen gewissen Aggressivitätsfaktor oder auch so ein Hässlichkeitsfaktor, und den hat Wolfsburg, finde ich, schon erfüllt. Ja? Also auch Teams das Leben schwer zu machen, wie jetzt in Mannheimern, wo man denkt, ja, also da muss man sich eigentlich keine Hoffnung machen, wenn man auf Mannheim in den Playoffs trifft, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, also und auch erst recht davor, also auch im Vorjahr waren sie ja der Top-Favorit als Titelverteidiger. Aber so eine, also eigentlich ist es doch eine schöne Eishockey-Romantik, die Wolfsburg da erfüllt hat, finde ich.
Ja, klar. Und es ist ja auch mal schön, dass man noch einen anderen Meister hat, ne? Weil seit 2015 waren immer nur Mannheim oder München Meister und, glaube ich, auch immer nur die beiden Hauptrundensieger. Und dann ist ja auch von vielen schon so von so einer Langeweile gesprochen worden. Jetzt nicht wie in der Fußball-Bundesliga, wo die Bayern immer gewinnen, aber sagen wir, du hattest quasi 2 Bayern München. Und jetzt hast du mal wieder 2 komplett andere Mannschaften im Finale gehabt. Ja, wunderbar.
Ja, das Wolfsburg der Eishockey. Liga. Ja. Also ich hab gerade gestern noch mal überlegt, wie viele verschiedene deutsche Meister gab es eigentlich beim Fußball seit 2000? Nur, wenn man ja mal sagt, ja, hier Spanien ist ja.
Ah, den Vergleich habe ich mal gemacht. Ich habe den auch mal mit Basketball und Handball gemacht, weil im Handball war ja zum Beispiel THW Kiel jahrelang so ein Serienmeister.
Ja, genau.
Und Eishockey hat damit Abstand am besten abgeschlossen, obwohl man nicht vergessen darf, auch da gibt es Teams, die mehrmals in Folge gewonnen haben. Erinnern wir uns an die Eisbären von 2005 bis 2013 7-mal gewonnen. So ist jetzt auch nicht, aber trotzdem gab es, ach, ich weiß es gar nicht, im Eishockey gab es aber, glaube ich, fast eine 2-stellige Zahl an Meistern oder sowas.
Also wahnsinnig viel. Ja, also, aber weißt du, nur mal so unsere kleine Freak-Frage, wie viel verschiedene deutsche Meister gab es seit 2000 beim Fußball.
Im Fußball?
Ja.
Also Bayern und Dortmund natürlich, dann jetzt, Wolfsburg jetzt hat 2008, glaube ich, ja, gewonnen. Ja, ja. Und hat Werder, waren die großen Werder-Zeiten, war das schon dieses Jahrtausend? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube so 2002, 2003 habe ich, glaube ich, mal gewonnen.
Es sind fünf.
Ich wollte gerade sagen, fünf hätte ich jetzt gesagt.
Bayern, Dortmund, Werder, Wolfsburg, Stuttgart.
Stuttgart, natürlich, sind ja auch nochmal Meister geworden.
2007.
Ja, richtig.
Und das ist schon krass, wie langweilig das da ist. Und insofern habe ich mich im vorletzten Jahr sehr über Augsburg im Halbfinale gefreut. Auch wenn die Straubinger natürlich jetzt bei euch jetzt nicht so einen Leumund genießen, haben auch die Straubinger letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und dieses Jahr gab es ja in der Vorrunde nicht so ein Team, ne, was einen ja so heraus...
Oh, Bremerhaven. Bremerhaven
war schon. Ja, was. Wobei das ist, glaube ich, für viele so ein Guilty Pleasure inzwischen. Ne? Also alle sagen, ja, das sind ja die kanadischen deutschen Kanadier und die bürgern sich da ein Team zusammen. Also eine Überraschung fand ich das jetzt nicht mehr. Gerade so die letzten Jahre war Bremerhaven immer in den Playoffs und hat immer sehr stark
Moment.
Auf Trainerposition und
ja, es ist keine Überraschung, dass sie eine gute Saison gespielt haben. Es ist keine Überraschung, dass sie die Playoffs erreicht haben, aber dass sie so souverän Tabellenzweiter werden und schon relativ früh die Playoffs klar haben und dann irgendwie in Mannheim gewinnen und sowas.
Ja, aber da bist du genau an der Stelle ist ja die Frage, ist es dann so eine Überraschung, wenn sie im Norden Zweiter werden, wenn sie eben nicht im regelmäßigen Wettbewerb auch mit den Mannschaften aus dem Süden stehen?
Ja, das ist natürlich die generelle Debatte, die dieses Jahr 748 Mal geführt wurde, ob der Süden wirklich so viel besser ist. Und ja, von den Top-Teams her natürlich. Also Mannheim und München, rechne Berlin raus im Norden. Dann hast du kein Team, was auch nur ansatzweise mit Mannheim und München mithalten kann. Aber so in der Breite weiß ich gar nicht, ob der Norden so viel schlechter war. Deswegen musste man, also ist ja mal so, Bremerhaven hat jetzt den zweiten Platz nicht geschenkt bekommen, ne?
Also die Diskussion habt ja ihr aufgemacht, ne? Mit Norden und Süden. Aber tatsächlich ist so ein Team wie Straubing dabei, die waren letztes Jahr auf dem direkten Weg in die Playoffs. Du hast mit Augsburg.
Dritter waren die,
ja. Ja, genau. Und du hast Ingolstadt, die sind stark. Du hast die Augsburger, die vor zwei Jahren im Halbfinale standen. Schwenning ist eine Wundertüte, auch in der letzten Saison, wo sie es erstmal auf so einer NHL-Fläche gespielt haben. Hätte vielleicht auch das ein oder andere Team immer wieder mal vor Probleme gestellt. Auch wenn du weißt, da kommt jetzt echt die Bande und da ist sie auf einmal. Keine Ahnung, ob das auch so ein Faktor ist, ja. Und Nürnberg ist natürlich jetzt so der fränkische Patient gerade. Ansonsten finde ich, ist der Süden schon tatsächlich ganz gut aufgestellt gewesen. Und wenn diese Teams.
Ja, schwächer ist er nicht, aber ist er wirklich so viel besser? Weil,
nicht viel besser, aber wenn du so ein Team hast wie Bremerhaven, es gibt so ein Pendant von Bremerhaven halt einfach zwei, dreimal im Süden. Und das gibt es im Norden nicht so, finde ich.
Weiß ich nicht. Ich finde ehrlich gesagt. Bremerhaven, Wolfsburg, Iserlohn, Düsseldorf, mit Abstrichen Köln. Also Köln hat eine schwache Saison gespielt, aber grundsätzlich von den Möglichkeiten her wäre da mehr drin gewesen. Ich finde, die sind alle relativ auf einer Ebene.
Also beim Norden als Überraschungsmannschaft
hätte ich... Das Problem ist natürlich, du hast im Süden diese beiden absoluten Top-Mannschaften und du hast im Norden die absolute Schrottmannschaft mit Krefeld. Und das hat das natürlich alles so ein bisschen rausgegeben. Aber rechne mal die Extreme raus, rechne mal
München,
Mannheim, Berlin und Krefeld raus... Dann finde ich, ist der Unterschied zwischen dem Rest der Liga gar nicht so groß.
Also ist ja wie beim Skispringen, wo du immer so die beste und die schlechteste Note rausrechnest. Aber machen wir das
mal. Ja, genau.
Machen wir das mal. Ja. Dann hast du aber halt immer noch, wenn jetzt nicht Mannheim auf Platz 1 ist, dann hast du München auf Platz 2 und in Berlin hast du dann Bremerhaven oder Wolfsburg. Und ich finde tatsächlich, deswegen diese Bewertung der Mannschaften in diesem Jahr sehr schwierig. Also wenn man sozusagen anekdotisch in der Zukunft über diese Saison spricht, muss man da immer, finde ich, ein Sternchen hinten dran setzen mit so einer Fußnote unten. Ja, da gab es diese Nord-Süd-Spiele. Und insofern fand ich als...
Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, ja, du musst ein Sternchen ransetzen, aber nicht zwingend wegen Nord-Süd, sondern weil es einfach eine besondere Saison war. Erstens finanziell und auch mental. Ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, dass die Spieler... weitestgehend, war jetzt keine richtige Bubble, aber die waren ziemlich in Isolation und dann hat ja auch von mehreren Spielern gehört, so Kanadier oder Skandinavier, die dann eben nicht mit der Familie rübergekommen sind, sondern die dann wirklich teilweise monatelang alleine in einer kleinen Wohnung irgendwo saßen. Das einzige Highlight am Tag war das Training oder das Spiel und wenn du dann mal 3-4 Spiele in Folge verloren hast, dann hast du da irgendwie rumgesessen und gegrübelt und wusstest nicht, was du machen solltest und dieser mentale Aspekt, ich finde, den musst du damit reinrechnen. Wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht, welcher Spieler vielleicht einen Schicksalsschlag durch Corona oder einen anderen Schicksalsschlag hatte oder sowas. Das ist ja alles überhaupt nicht klar. Und
aber das haben das alle Teams
musst du, finde ich, auch.
Das haben doch alle Teams gehabt.
Ja gut, das haben ja auch alle Teams in dem Spielplan gehabt, ne? Deswegen.
Ja, aber eben genau, dieses Messen mit den anderen Teams hat ja erst sehr spät stattgefunden. Und da fand ich tatsächlich, gab es auch die zu erwartenden Ergebnisse. Also da hat das eine Team aus dem Norden nicht mehr so gut ausgesehen, wenn sie auf ein Team auf dem Süden getroffen sind und umgekehrt. Und insofern, meine Überraschung für den Norden wäre eher Iserlohn, die tatsächlich im Jahr davor regelmäßig ein Kandidat waren, nicht in die Pre-Playoffs zu kommen. Und auf einmal waren sie doch relativ souverän drin. Also auch wenn es am Ende ein bisschen knapp wurde, aber über die Saison gesehen fand ich schon, dass das irgendwie gepasst hat.
Ja, da hast du nicht Unrecht. Also Iserlohn ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die zufrieden mit ihrer Saison sein kann. Ja, dass sie die Playoffs erreicht haben, ist schon beachtlich, weil da ist ja auch nicht so viel Geld da im Sauerland. Aber Iserlohn profitiert natürlich dann auch von ihrer Struktur, dass die eben nicht den einen großen starken Mäzen haben, der da alles schultern muss, sondern weil das natürlich ein Club ist in der Stadt oder wenn man sogar weiterfassen will, sogar in der Region, wo es keinen anderen großen Profisportverein gibt, zumindest nicht in der Größe. Klar, jetzt kann man sagen, so weit ist das Ruhrgebiet nicht und Schalke und Bochum und Dortmund und Essen und Duisburg sind alle in der Nähe. Aber trotzdem haben die Iserlohn Roosters natürlich mindestens in ihrer Stadt schon Alleinstellungsmerkmal und können deswegen irgendwie anders Sponsoren oder Mäzene, Gesellschaft, wie man es auch mal nennen will, ranholen. Und davon haben sie auch profitiert, ne? dass die Finanzierung irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt haben.
Denkst du, da hat der Faktor, dass Iserlohn tatsächlich fürs Ruhrgebiet und auch fürs Sauerland eine Eishockey-Historie von besonderer Bedeutung hat? Also ich denke jetzt nur an Deilinghofen und die Kanadier, die da stationiert waren, an und dazu mal, dass es halt eben dann doch dieses kleine Quäntchen extra an Historie hat, um auch diese Begeisterung für kleine Sponsoren, also auch so viele Sponsoren, gerade auch in einer Zeit, wo auch viele Firmen um ihre Existenzen kämpfen, dann doch da waren, um so einen Standort auch am Leben zu erhalten?
Ja, glaube ich definitiv. Also das hört man ja auch, ne? Also ich hab mir jetzt die Abschlusspressekonferenz angeguckt von Iserlohn nach der Saison, wo es auch um die kommende Saison ging und da wurde relativ gesagt, ja, natürlich hat uns Corona keinen Spaß gemacht, erstmal ohne Publikum, aber dann auch finanziell, aber da wird jetzt nicht so getan, als würden da nächste Woche die Lichter ausgehen, ne? Die scheinen auf einem ganz guten Weg zu sein und das liegt auch an dieser Struktur, ne?
Kommen wir mal zu den Enttäuschungen der Saison. Also wir haben jetzt erstmal akzeptiert, dass Berlin der verdiente deutsche Meister war und ja, dass definitiv der Modus quasi zwar Überraschung gebracht hat, aber am Ende eigentlich doch erwartbare Ergebnisse herausgekommen sind. Also du kannst halt eben auch als kleine Mannschaft wie Wolfsburg im Halbfinale die Mannheimer rausschmeißen, wenn du tatsächlich ekelhaft spielst und den Favoriten änderst. Das passiert immer wieder mal. Und Wolfsburg ist ja auch nicht gerade Kanonenfutter in den letzten Jahren noch gewesen, was ja auch einige deutsche Meisterschaften in der letzten Zeit, Finalteilnahmen in den letzten Jahren.
Ja, vier Stück in 10 Jahren jetzt.
Also
ja.
das ist schon ein Brett. Ja, da denkt man in Nürnberg sicherlich krass, auch gerade zurück. Aber ja genau, so ein Team wie Nürnberg, hattest du die so schwach erwartet? Also kommen wir zu den Enttäuschungen. Gehört Nürnberg zu der Enttäuschung in diesem Jahr?
Teils, teils. Also einerseits fand ich, also man darf natürlich nicht vergessen, dass Nürnberg im vergangenen Jahrzehnt sehr häufig eine Top-Mannschaft war, wo auch viel Geld reingeschickt wurde von Thomas Sabo, dem Mäzen. Und da sind dann auch gern mal große Namen verpflichtet worden, so ehemalige NHL-Profis und sowas sind auch Nationalspieler, also oder selber wie Nationalspieler oder Spieler aus der Region rangeholt, die zu Nationalspielern gemacht, wie so ein Leo Pföder, der jetzt in Berlin spielt, oder so ein Elis, der jetzt in München spielt. Also da ist gute Arbeit geleistet worden in Nürnberg, aber da war auch immer ganz gutes Geld. Jetzt ist natürlich Thomas Sabo ausgestiegen und es braucht irgendwie eine neue Struktur und dass sie überhaupt den Standort gerettet haben, war ja schon mal eine schöne Meldung. Dass das dann noch in Corona-Zeiten passiert, war auch schön, aber trotzdem war natürlich klar, es muss da Geld gespart werden, also setzt man auf junge Leute. Das sagen natürlich viele Vereine und ich finde auch nicht, dass Nürnberg es so konsequent gemacht hat, wie einem dann erzählt wurde, weil es hatte teilweise den Anschein, als würden da irgendwie jetzt 15, 18-Jährige rumlaufen, also so war es nun wirklich nicht, aber die hatten schon ein paar junge und unerfahrene Leute und deswegen lief es natürlich am Anfang, hatten auch einen neuen Trainer, auch einen, der jahrelang Frank Fischöder bei den Mannheimer Jungadlern war, da so der Star quasi unter den Trainern der deutschen Nachwuchsliga war, in der DNL, mehrmals deutscher Meister geworden mit Mannheim, der war aber natürlich trotzdem in der obersten Liga Neuling. Und vielleicht hat das auch ein bisschen Zeit gebraucht. Natürlich hat diese Mannschaft Zeit gebraucht, irgendwie zusammenzufinden. Dann gab es auch noch natürlich einen oder anderen Spieler, der dann nicht wiedergekommen ist wegen Corona und sowas. Deswegen war der Anfang echt schwach. Und dann der Tiefpunkt, an den alle sich immer erinnern, war halt dieses Spiel in Ingolstadt, wo sie, glaube ich, 7-0 oder glaube ich sogar mal 8-0 oder sowas verloren. Aber wir haben sie richtig Tore kassiert. Ich finde aber, danach ist es schon besser geworden. Du hast halt gemerkt, je länger diese Saison dauert, desto besser hat es irgendwie auch funktioniert intern. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mal nur diese 14 Spiele, diese 14 letzten Spiele sehen, wo es halt gegen die andere Gruppe ging, ist Nürnberg auf Tabellenplatz 6. Da haben sie immerhin 7 dieser 14 Spiele gewonnen. Also da waren sie überhaupt kein Team mehr von unten. Deshalb finde ich, kann man so die gesamte Saison in Nürnberg jetzt nicht als Riesenenttäuschung sehen. Aber der Anfang war halt zu schlecht. Das konnten die nicht mehr aufholen.
Und dann wurde ja, glaube ich, auch noch, ich glaube, Udo Döhler von seinen Aufgaben entbunden. Und dann kam Stefan Ustorf. Also irgendwo hat man da ja schon erkannt, dass man da auch nochmal andere Strukturen in Nürnberg schaffen muss, nachdem dieses Vakuum nach Thomas Szabo entstanden ist.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Also Stefan Ustorf hat auf jeden Fall gute Kontakte durch seine Zeit, sei es in Nordamerika, durch Berlin, was auch immer, ist auch ganz gut in der zweiten Liga vernetzt.
Ich dachte, du meinst jetzt Benjamin.
Ja, ich meine, klar, da hat er seine Kontakte immer ausgenutzt. Hat einen super Podcast mit Daniel Goldstein gemacht, dem ehemaligen Pressesprecher der Eisbären. Ich meine, den Podcast gibt es jetzt immer noch, aber natürlich ohne Stefan Ustorf. Ja, das war schon interessant. Und da hat man auch gemerkt, wen der alles kennt und sowas. Und ich glaube, dass das kein schlechter Griff ist für die Nürnberger, sich so einen Mann ranzuholen. Ja. Aber ob es funktioniert, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Hast du noch ein anderes Team, was wo du sagst, boah, das war jetzt wirklich...
Ja, also natürlich hier aus heimischer Sicht muss ich sagen, das ganze Rheinland, absolute Enttäuschung. Ne? Also Krefeld, Köln, Düsseldorf, die letzten drei im Norden. Zum allerersten Mal, seit es Playoffs im deutschen Eishockey gibt, seit der Saison 80-81 ist kein Team aus dem Rheinland in Playoffs dabei. Und wenn wir das auch mal ein bisschen größer betrachten, sieht man auch, dass die Teams aus dem Rheinland seit Jahren nicht mehr oben mitspielen. Also Köln hat es immer mal wieder ins Halbfinale und Finale geschafft, aber Düsseldorf zuletzt vor 12 Jahren, Krefeld noch viel länger her. Also man muss schon sagen, dafür, dass das Rheinland ja schon eine traditionelle Eishockey-Region ist, wo alle Clubs schon in den 30er Jahren entstanden sind und wenn man sich an Zeiten erinnert, wie so in den 70ern, 80ern, 90ern, wo ja fast jedes Jahr ein Westteam im Finale war oder auch in sehr vielen Jahren noch Meister geworden ist, dann ist das natürlich eine absolute Enttäuschung. Aber ich sehe das nicht als strukturelles Westproblem, ich sehe das als drei individuelle Probleme der Clubs. Also in Krefeld ist ja seit Jahren völliges Chaos, was da abgeht. Das ist ja, also... Wenn jemand denkt, beim HSV oder bei Schalke wäre Chaos, das ist ein Witz dagegen. Was in Krefeld alles passiert, ist einfach unglaublich.
Da geht es auch über die Sportarten hinaus. Also
ja, auch das sind doch teilweise dieselben Personen involviert. Ne? Und in Düsseldorf fehlt einfach an Geld. Ne? Die haben es ganz gut hinbekommen in den letzten Jahren. Die hatten immer so ein Mittelklasse-Etat und haben dann mal die Playoffs erreicht, mal nicht, mal sogar einmal das Halbfinale erreicht, haben sogar mal Champions League gespielt, aber das ist halt auch weit, weit weg von den alten großen Zeiten in der Bremenstraße. Und in Köln ist für mich ein absolutes Rätsel, weil da immer noch relativ viel Geld, also klar, Corona-Saison jetzt mal ausgeklammert, die war ganz schwer für Köln, aber in den Jahren davor war auch in Köln immer mal Geld und da ist auch mehr auf Namen geachtet worden, als auf irgendwie eine langfristige Strategie. Da ist immer für ein Jahr eingekauft worden, alle waren in diesem Win-Now-Modus, aber es hat nie geklappt. Und Köln ist echt, also ich glaube, im Verhältnis dazu, wie viel Geld da ausgegeben wird, ist Köln wahrscheinlich die Mannschaft in der Liga, die in den letzten Jahren am meisten enttäuscht hat.
Also das sind genau die zwei Mannschaften, die, als ich sozusagen meine Hochzeit mit Eishockey Anfang der 90er hatte, war ja Köln und Düsseldorf hier in Berlin an der Jaffee-Straße. Also das war, man wusste eigentlich schon immer, man wird mit einem ekelhaften Gefühl nach Hause fahren, weil entweder war der Sieg sowas von knapp, dass man denkt so, also gerade noch Glück hat, oder man hat sich traditionell die Klatschen gefangen gegen Düsseldorf und Köln.
Ja.
Und
zu Recht auch.
Aus der Perspektive muss ich sagen, das findet ja auch beim Fußball statt. Da hast du ja die Traditionsvereine, die da irgendwie oben wieder anknüpfen wollen und es irgendwie nicht hinkriegen und mit schlauen Konzepten irgendwie den Turnaround schaffen wollen. Also Bremen, Hamburg, jetzt hat es Schalke richtig krass erwischt. Die Frage ist ja auch, werden wir so eine Teams wie Köln und Düsseldorf jemals wieder in solchen Sphären erleben? Oder braucht es da neue Gesellschafter? Braucht man auch mal vielleicht ein Jahr, wo man richtig Glück hat, um irgendwo da oben mitzuspielen? Es gab ja dieses ein Jahr, da ist ja Düsseldorf wie Phoenix aus der Asche in die Saison gestartet vor 2 Jahren und am Ende war es ja dann auch wieder ja mäßig. Also was siehst du da für Chancen für diese beiden Standorte?
Also mit so absoluten Aussagen tue ich mich natürlich schwer. Keine Ahnung, was in 10 Jahren ist. Ne? Aber ich glaube, kurzfristig wird es erstmal keinen Meister aus dem Rheinland geben. Was allerdings ganz interessant zu beobachten ist, ist die Zuschauerentwicklung. Man würde ja eigentlich denken, ja, die Clubs gewinnen nicht mehr viele Spiele und die spielen auch nicht mehr in den alten Stadien. Die DEG spielt nicht mehr in der Bremenstraße, die Kölner nicht mehr in der Lenzstraße und sowas. Man würde natürlich eigentlich denken, da ist viel verloren gegangen. Und gerade hier im Rheinland, wenn über Eishockey gesprochen wird, wird sehr viel über die Vergangenheit gesprochen, über die großen Tage und die aktuellen. Also ich glaube, wenn du in Düsseldorf auf die Straße gehst und 10 Leute oder 100 Leute fragst, nenn mal 5 große DEG-Namen, dann werden dazu 99%, wenn die Leute überhaupt antworten, wird zu 99% werden da Leute aus den 90ern genannt und wahrscheinlich kein einziger aus dem aktuellen Kader. Das ist ziemlich verloren gegangen, ehrlich gesagt, weil die öffentliche Betrachtung vom Eishockey natürlich ziemlich gelitten hat. Andererseits muss man sagen, dass sich der harte Kern sogar vergrößert hat. Also die DEG hatte letztes Jahr, als noch Zuschauer erlaubt waren, 8.600 Zuschauer im Schnitt. Und das finde ich echt in Ordnung. Und das ist der höchste Schnitt seit den ganz großen Zeiten der Bremenstraße und selbst am Ende, die sind ja erst 2006 rübergewechselt ins neue Stadion, selbst am Ende der Bremenstraßenjahren waren die Zuschauerzahlen deutlich niedriger als jetzt aktuell. Und in Köln mit ihren 13.333, da kann man sich immer schön merken, deswegen weiß ich die auswendig, Zuschauern im Schnitt, das ist viel, viel, viel mehr, als sie früher hatten. Das heißt, eigentlich zuschauertechnisch sind die Clubs besser als zu ihren Hochzeiten oder mindestens genauso gut. Aber es fehlt halt drumherum. Du hast halt nicht mehr diese großen Sponsoren, die da alles Geld reinstecken, weil die halt wirklich, das ist die alte Leier und viele können sie nicht mehr hören. Und ehrlich gesagt langweile ich mich schon, wenn ich selber wieder sage. Aber der Fußball casht halt so viel ab. Also du hast wirklich, wieder Beispiel Düsseldorf, du hast Firmen, die sind lieber bei Fortuna in der zweiten Liga auf Seite 12 im Stadionheft zu sehen, als für dieselbe Kohle bei der DEG eine Bande auf dem Eis zu kriegen.
Ja, oder auf dem Trikot, ist ja, einfach ja. So. Aber ja, das ist tatsächlich die alte Leier und der Fußballkanal kannibalisiert sich da auch quer durch alle anderen Sportarten durch. Das erleben wir auch hier immer wieder, dass wir uns selber erwischen. Oh Mann, jetzt haben wir schon wieder über Fußball geredet. Was auch total nervt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ich finde tatsächlich ist das aber auch gleichzeitig eine Chance fürs Eishockey, sich auch davon zu emanzipieren, dass man sagt, ja, also wir holen genau die Leute ab, die zum Beispiel keinen Bock mehr haben auf diesen Profifußball, wie wir ihn gerade haben.
Ja, aber wie machst du das denn? Ich meine, machst du eine Zeitungsannonce und wer findet Fußball scheiße, kommt zu uns oder wie machst du das?
Naja, also ich kann es jetzt nur an meiner eigenen Person sehen. Also ich habe immer weniger Bock auf den Fußball gehabt und habe mich den anderen Sportarten zugewendet. So, das ist eine. Also da musst du vielleicht als Verein gar nicht so proaktiv, wie man so schön sagt, machen, sondern die Leute entwickeln sich selber sozusagen um und entdecken das Eishockey vielleicht auch neu. Also dazu gehört vielleicht auch eine Präsenz im Fernsehen. Also die Vereine einzeln, ja, kannst mal eine Anzeige schalten oder hier ein Plakat. Aber ich glaube, das hat man auch schon 100-mal gemacht und ohne Erfolg. Aber gerade wie du es ja sagst, also die Leute gehen in Massen zum KIC, zur DEG. Das muss ja auch irgendwo einen Grund haben, weil die Leute tatsächlich vielleicht, und da denke ich jetzt so ein bisschen auch an diese Jungfans, die zum Beispiel in der Vergangenheit, in den 90ern, überhaupt keine Verbindung haben. Die interessieren sich nicht für Benoit Doucet und Helmut Draaf und für Pepi Heiss und keine Ahnung. Ja, und du bist halt tatsächlich im Hier und Jetzt und deine Kumpels, ja, die du nicht leiden kannst, oder die Typen aus deiner Schule oder aus deinem sozialen Umfeld, die du nicht leiden kannst, die gehen zum Fußball. Und die anderen, die coolen Kids, gehen dann eben zum Eishockey. Und du erlebst es ja auch beim Eishockey, dass du auf den Tribünen ein anderes Publikum siehst und auch andere Fanblöcke siehst.
Ja, aber ist das echt cooler als im Fußball? Sind wir mal ehrlich. Also ich finde auch, das Publikum ist anders, aber ich finde es jetzt nicht sonderlich cooler als beim Fußball. Also ich finde, ehrlich gesagt, so aus meinen Erfahrungen gehen die coolen Leute eigentlich zum Fußball, wenn ich ehrlich bin.
Na, bei mir geht niemand zum Eishockey. Von meinem Freund. aber das, ja gut, das Fußball ist ja da, wo das Licht am hellsten scheint, da rennen sie ja alle hin. Ja, also ob das jetzt dann am Ende die coolsten Leute sind, die zum Fußball gehen, weiß ich nicht. Aber klar, natürlich hast du beim Eishockey auch diese Entwicklung hin zu Ultras und komischen Leuten mit freiem Oberkörper, die dann dieselben Lieder singen wie im Fußball. Aber die gehen da hin. Ja, und die gehen nicht zum Fußball, weil beim Fußball das irgendwie schon jemand anders besetzt hat. Und beim Eishockey hast du halt eben den Raum, den du füllen kannst. Und dann hast du halt eben diese Phänomene, dass auf einmal Leute nicht im Eishockey-Trikot dastehen, sondern mit schwarzem Pulli und mit schwarzer Sonnenbrille beim Eishockey. Und
ob man das. Ja, aber sollen sie machen, weißt du, ich schreibe niemanden vor, wie er ins Stadion geht. Und wer sich auf die Haupttribüne setzen will mit 4 Trikots und 6 Schals und 2 Bier und 3 Bratwürsten, dann soll das tun. Und wer einen schwarzen Pulli anziehen will und Ultralieder singen will, der soll das tun. Also. Das ist mir recht egal.
Aber gut, der Eishockey-Fan oder der Eishockey-Verein ist ja auch eher von den Fans abhängig als beim Fußball. Deswegen ist es, finde ich, ein gutes Zeichen, wenn zum Beispiel im ISS-Dome oder in der Köln-Arena die Plätze gut gefüllt sind. Spricht ja erstmal auch fürs Eishockey. Aber tatsächlich, ich glaube, der Schlüssel sind halt eben die Sponsoren, sind die Netzwerke, die du brauchst, um halt auch die VIP-Plätze zu füllen. Und das ist eher da das Problem, aber du sagst ja, in Köln hast du trotz Geld, hast du diesen sportlichen Misserfolg über viele Jahre und du kommst dann so, ich meine, daran werden sich ja die Jüngeren eher erinnern als an die alte Halle der Kölner, die werden sich eher an die Niederlagenserie vor anderthalb Jahren erinnern, wo man, was ich, 20, 30 Spiele verloren hat in Folge, als an die alten Triumphe und
keine Frage. Und die Leute kommen ja trotzdem. Ne? Also ich meine, wie gesagt, die Haie hatten selbst in dieser Niederlagensaison mit 17 Niederlagen in Folge, was fast ewiger DEL-Rekord gewesen wäre, nur eine Niederlage noch gefehlt. Und trotzdem kommen 13.333. Ne? Also das ist schon verrückt irgendwie. Und ich glaube, dass das große Problem ist halt, oder sagen wir andersrum, ich finde, die Zuschauerzahlen sind echt in Ordnung, weil wenn man mal sieht, dass die DEL ungefähr 6,5 im Schnitt hat, und da sind ja auch wirklich diverse kleine Standorte bei, die an manchen Abenden nur 2, 3, 4, 5.000 haben oder sowas. Und du hast wirklich, und wenn München eine neue Halle kriegt und sowas, dann wird es da auch, wird der Schnitt auch noch hochgehen. Und wer weiß, ob Frankfurt irgendwann mal aufsteigt und dann kriegen die vielleicht eine neue Halle. Also ne, Großstädte bringen natürlich auch größere Hallen und mehr Publikum mit. Also ich sag mal so, zuschauertechnisch braucht die DEL sich eigentlich nicht zu verstecken. Also in der normalen Saison natürlich. Da haben die fast 2.000 mehr als die Basketball-Bundesliga, fast 1.500 mehr als die Handball-Bundesliga. Aber das Problem ist halt auch die mediale Berichterstattung. Wieder die Fußgängerzone. Geh doch mal durch eine deutsche Fußgängerzone und lass dir auch nur drei Eishockeyspieler aufzählen. Gut, mittlerweile kennen einige wahrscheinlich Leon Dreiseitel, aber dann sag doch mal, nee, ein DEL-Spieler. Und wenn das nicht gerade eine Stadt ist, ein DEL-Team ist, kennt man die Leute einfach nicht.
Gut, aber das Problem liegt auch daran, dass es
einfach nicht im Fernsehen kommt.
Das wirst du halt auch in den nächsten 10 Jahren so leicht nicht lösen. Aber Magenta Sport ist jetzt der aktuelle Partner und wird Land auf, Land ab, auch aus der Eishockey-Community gelobt für ihr Engagement. Wie hat es dir denn dieses Jahr gefallen, was Magenta gemacht hat? Und auch das Drumherum, um vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch die Leute so ein bisschen woanders abzuholen. Also ich sag jetzt mal Patrick Ehrlechner beispielsweise, so eine Sache.
Also ich sag mal so, grundsätzlich hat, glaube ich, selten eine übertragende Anstalt, möchte ich das mal ganz hochtrabend nennen, so einen großen Einfluss auf eine Liga gehabt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, als im vergangenen Herbst nicht klar war, wie die Liga starten soll, hatte die Telekom, also Magenta, hat gesagt, so Leute, wir veranstalten jetzt hier ein Turnier, das nennen wir Magenta Cup nach uns und das wird quasi gleichzeitig eure Saisonvorbereitung, auch aber wird es eine Chance für uns, ein bisschen Sachen zu zeigen. Dann wird es eine Chance, euren Sponsoren was zu bieten. Und es wird eine Chance, generell das Eishockey wieder so ein bisschen ans Tageslicht zu führen. Und ohne den Magenta Cup, der dann gespielt wurde, wäre meiner Meinung nach auch die normale DEL-Saison nicht gespielt worden. Deshalb ist Magenta da ein ganz, ganz wichtiges Ding, wie es Eishockey, das Eishockey überhaupt spielen konnte. Dann finde ich, machen sie auch die Übertragung gut. Natürlich wünscht man sich immer mehr Kameras und noch mehr Superzeitlupen, wie man es halt aus Nordamerika gewünscht ist oder sowas. Aber das ist natürlich einfach nicht realistisch bei der Kohle, die da einnehmen. Also zumindest, ich habe keine Ahnung davon, aber ich glaube einfach, dass es nicht realistisch ist, weil sonst würden die Sachen ja da hinstellen. Sonst finde ich, kann man sich nicht beschweren. Was mir natürlich grundsätzlich total fehlt im deutschen Eishockey, ist eine Berichterstattung über die Spiele hinaus. Also ich hätte gern zum Beispiel einmal die Woche eine Art Magazinsendung mit vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Highlights, ein Experten-Talk, ein paar Interviews oder so. Sowas fehlt mir halt komplett. Du hast halt, wenn du Eishockey im Bewegtbild hast, hast du eigentlich nur Live-Spiele. Ja, jetzt gibt's noch die Kühlbox, die du ansprichst, weil du mich ein bisschen aus der Reserve locken willst. Das ist halt, für alle, die es nicht kennen, das ist halt eine Geschichte. Das ist Patrick Ehrlechner, ein ehemaliger Eishockey-Profi, war Torhüter. Der sitzt halt in seiner quasi Kühlbox, das ist ja ein anderes altmodisches Wort für Strafbank, und dort interviewt er dann halt Spieler, sei es deutsche NHL-Spieler, sei es Leute aus der DEL, und das ist dann alles nicht bierernst und es geht nicht um den Sport an sich, sondern da wird immer privat gequatscht, da werden Anekdoten erzählt. Das soll halt so ein bisschen die Drittelpause auflockern. Und ja, mein Fall ist es überhaupt nicht, aber ich kann trotzdem total verstehen, dass man sowas als Sender macht, weil man halt natürlich erstens Programm füllen muss, zweitens was vielleicht auch Lockeres, was ein bisschen mehr in die Richtung Entertainment geht, machen will und drittens muss man natürlich auch versuchen, diese Typen, die sonst Helme anhaben und die man sonst nicht kennt, so ein bisschen einem persönlich näher zu bringen, damit die auch mal eine Persönlichkeit entwickelt und man vielleicht auch mehr Identifikation mit den Spielern zu sehen kriegt. Ne?
Vor zwei, drei Jahren habt ihr ja selber mal so ein Papier aufgestellt, wie ihr die Zukunft des deutschen Eishockeys verbessern würdet. Also da gab es auch verschiedene Sachen, mehr TV-Präsenz etc. pp. Aber tatsächlich jetzt mal vom Status quo ausgehend, das Engagement, was Magenta Sport betreibt ums Eishockey, weil sie haben ja auch die zwei Spiele am Anfang gezeigt, haben sich dort auch ein bisschen engagiert und man nimmt sie auch immer mehr wahr.
Länderspiele zeigen sie viele.
Genau, Länderspiele und ja auch die Gesichter, die erkennt man halt eben doch. Dazu kommen halt eben dann noch so Magazine, wie jetzt Dump and Chase ist jetzt dazu gekommen. Die Eishockey News hat sich quasi jetzt auch ein bisschen durch die Corona-Zeit profiliert und ja, dann gibt es auch das Thema Podcast. Also beispielsweise, ich habe gestern beispielsweise die Sky-Konferenz gesehen und da ging es um eine Elfmeterentscheidung in Dortmund und ich war dann total überrascht, dass jemand von Colinas Erben dann da auf einmal eingeschaltet wurde. Und ich glaube, beim Doppelpass siehst du es ja auch, da sitzen dann auch Protagonisten der Podcast-Szene beim Fußball neben der Teil. Ist vielleicht sowas auch vorbildhaft fürs Eishockey, dass man sagt, ja Mensch, wir haben die Eishockey-Podcasts, die wir alle kennen, die Shorthanded News, wir haben Hauptstadt-Eishockey, wir haben ein bisschen Hockey, wir haben die, nicht mehr die Hockey-Buddies, Goldmann und Schwele und
die Eishockey-Show.
Ja, Eishockey-Show, genau. Aus Wolfsburg haben wir den Sven Grosche, wir haben aus Mannheim Eiszeit FM. Also da passieren ja doch eine Menge coole Sachen, die man da irgendwie einbinden könnte. Siehst du dich als jemand, der selber Teil von solchen Podcasts ist, vielleicht auch in so einer Situation oder in so einer Position zu sagen, hey, wir müssten eigentlich auch irgendwie mehr in diesen Bewegtbildern und auch im Rahmen von Eishockey-Nachberichterstattung, Vorberichterstattung mehr teilnehmen, um auch dem Eishockey neue Zuschauer und Zuhörer oder also eure Zuhörer quasi zuzuführen? Oder denkst du, das ist zu nerdig, die Region, aus denen ihr kommt?
Nö, glaube ich nicht. Aber darfst nicht vergessen, die Telekom oder Magenta hat ja jetzt einen eigenen Podcast, ne? Da die ja die Eishockey-Show übernommen haben, ne? mit den drei bekannten Fernsehmenschen, Sascha Wandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele. Das sind ja auch die drei, die seit Jahren die Nationalmannschaftsberichterstattung machen. Immer bei der WM sind quasi so die Fernsehgesichter in Deutschland, wenn es um Eishockey geht. Und das ist ja genau der eigene Podcast.
Weg, ne? Also die Leute aus dem Fernsehen gehen in den Podcast, aber eigentlich sind sozusagen die Leute, die so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und auch ein ganz anderes Publikum abholen, die Leute, die eben nicht aus dem Fernsehen kommen und die quasi das auf so einem
Ich weiß gar nicht, ob unsere Podcasts anderes Publikum abholen. Ich kann es ja ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Ja,
ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
Naja, also kommt ein bisschen drauf auf das Format an. Ihr habt ja auch einen anderen Zuschnitt als, ein bisschen Hockey redet ihr auch über ganz andere Dinge. Da geht es ja auch ein bisschen mehr auf Statistik und das ganze Sportliche drumherum. Und bei den Shorthanded News hast du halt eben auch so ein bisschen diesen sportpolitischen Aspekt. Das quasi zu bündeln, vielleicht auch mit Printmedien, könnte ich mir schon gut vorstellen, ne? Dass zum Beispiel auch mein Podcaster da in der Halle steht und dass es eben nicht immer dieselben sind, weil gerade auch bei Eiszeit, nicht Quatsch, bei Eiszeit FM, bei, Goldmann, Schwele.
Eishockey-Show,
Mann. Immer dieses Eis, überall Eis. bei der Eishockey-Show, da habe ich auch eher das Gefühl, da reden Leute sozusagen aus ihrer Blase, ja, sehr, sehr kumpelhaft miteinander. Da fehlt mir manchmal auch so ein bisschen die journalistische Distanz. Und das hat auch seine Nachteile, auch für Leute, die von außen da reinkommen, weil man sich ein bisschen ausgeschlossen fühlt, wenn sich da alle duzen und so weiter. Insofern
weiß ich gar nicht. Also natürlich ist es ein anderer Ansatz, als wir den haben, aber ich glaube, dass viele Fans genau das wollen. Das sind so die bekannten Gesichter, die sie aus dem Fernsehen kennen und die reden da mit den bekannten Spielern und ich glaube, viele sind einfach quasi freuen sich quasi dabei zu sein. Ne, so nach dem Motto, da unterhalten sich Leute, es ist ja gar nicht immer dieses klassische Interview-Frage-Antwort, sondern manchmal auch einfach Gespräche und ich glaube, viele Leute freuen sich einfach, dass sie quasi dann so, jetzt mal ganz doof gesagt, durchs Schlüsselloch gucken können und da gucken können, wie sich da Leute aus der Szene miteinander unterhalten und ich meine, der Erfolg gibt denen recht, ne? Also, wie gesagt, wir haben einen anderen Ansatz, aber
Ja, aber
ja, jeder hat seinen Ansatz.
Also es bleibt halt quasi ein Köchin in seiner eigenen Suppe. Und die Frage ist halt, wie schafft man es, neue Leute auch ranzuziehen, auch vielleicht Leute für Abos dann zu begeistern, um mehr Leute vor die Fernseher zu kriegen, weil nochmal wird Magenta Sport so eine Einschaltquoten nicht bekommen, wenn es dann wieder auf den Normalbetrieb geht und die Leute auch wieder in die Hallen gehen werden.
Nee, das stimmt. Und ich weiß aber gar nicht, also das ist jetzt auch immer so dieses Gelaber von Leuten, die seit Jahren in Medien sind und denken, sie wissen alles und könnten in die Zukunft schauen. Aber es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass generell sich das Mediennutzungsverhalten der Leute ändert. Und vielleicht ist auch die Live-Berichterstattung von den Spielen gar nicht mehr so das Entscheidende. Vielleicht geht es wirklich darum, irgendwelche Formate zu entwickeln, dass man schafft, die Leute in 5 Minuten mit irgendwas ganz doofes Wort, abzuholen. Also ich meine, klar, einerseits hast du diese Formate, die halt richtig lang gehen, sei es die Live-Übertragung, sei es irgendwelche Podcasts, die 2 Stunden dauern und sowas. Das ist natürlich dann fürs richtige Kernpublikum, was immer dabei ist. Aber wenn du ein bisschen breiter werden willst bei auch so Gelegenheitszuschauern, die dann vielleicht nicht direkt das Trikot kaufen und vielleicht nicht direkt das Magenta-Abo machen, aber die vielleicht dadurch 3-4 Spiele im Jahr besuchen oder sich mal einen Schal kaufen oder dann vielleicht doch mal einen Monat sich Magenta holen, um nur die Playoffs zu gucken oder sowas. Ich glaube, die holst du wirklich durch so andere Sachen ab. Ich glaube, da muss viel mehr Social-Media-Arbeit getan werden. Es muss viel mehr Bewegtbild in Social-Media passieren. Ich meine, das ist besser geworden. Ich erinnere mich, dass wir vor 2 Jahren mal richtig gemeckert haben, weil von irgendeinem Finalspiel noch nicht mal irgendwie ein Tor bei Twitter, Instagram, Facebook oder wo auch immer zu sehen war. Das ist schon besser geworden. Du hast während des Spiels mittlerweile haut die DEL selber Videos von Toren raus und sowas. Also die Arbeit hat sich da wirklich verbessert, muss man sagen. Trotzdem ist das natürlich alles sehr, sehr begrenzt, weil ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass in der DEL-Zentrale in Neuss keine 15 Leute festarbeiten. Und das, weil das natürlich alles sehr auf Kante genäht ist. Weil die DEL ist ja eigentlich, es sind ja nur die 14 Teams. Und die 14 Teams geben halt einen Teil des Budgets da ab, dass das in Ligaverwaltung gemacht werden kann. Und da wird schon investiert, keine Frage. Aber es geht natürlich immer mehr. Und ich glaube, dass man das machen muss, was die NHL auch vor ein paar Jahren schon gemacht hat, dass sie auch irgendwann erkannt hat, dass sie in vielen Orten regionales Phänomen ist, aber kein bundesweites Phänomen in Nordamerika, in den USA zum Beispiel. Und das hat die NHL sich einfach gesagt, dann werden wir unser eigenes Medienhaus und haben halt extrem aufgebaut, haben eigenen Fernsehsender, gibt es da, es gibt eine riesen Homepage mit einer großen Redaktion, mit Korrespondenten fast in jeder Stadt, mit exklusiven Geschichten und alles. Und klar, und ich habe mal mit einem von denen gesprochen, um schamlos für mein Buch zu werben. Also für mein Buch habe ich da mit einem von denen gesprochen. Und der hat auch gesagt, ja, klar, wir haben halt irgendwann erkannt, wir müssen, wenn niemand von außen über uns berichtet, dann müssen wir es halt selber machen. Ne? Und das war auch ganz wichtig, hat er dann gesagt, weil es halt damals darum ging, eben nicht nur die lokalen Geschichten zu liefern für die Fans vor Ort, weil dafür brauchst du die Liga nicht. Das können andere. Aber dass du vielleicht so ein Gesamtbild oder wie soll ich beschreiben? Du hast quasi eine Aufmerksamkeit, die über deinen eigenen Verein hinausgeht, weil Eishockey wird ja immer, der Günther Klein sagt das immer gerne, der zitiert das immer so gerne, Eishockey ist überall auf der Welt irgendwie ein regionales Phänomen oder irgendwie so hat er es mal gesagt, ne? Und das ist ja wirklich so, also viele kennen sich mit ihrem Verein vor Ort aus, vielleicht auch mit dem Derby-Gegner, aber ganz ehrlich, so ein bundesweites Bewusstsein für Eishockey ist schon echt schwierig. Ich glaube, wenn du in ein Stadion gehst und da spielt dann, wenn du in Bremerhaven bist und dann kommt Straubing, ich glaube nicht, dass jeder Bremerhavener Fan jeden Straubinger Spieler kennt. Und das ist ja in anderen Sportarten völlig anders, wo man halt auch die anderen Clubs viel besser kennt. Und da müsste die DEL, glaube ich, investieren, dass halt so ein gesamtbundesweites Gesamtinteresse fürs Eishockey entsteht und eben nicht nur dieses regionale Phänomen, was ja dann auch noch dann dazu führt, ist mein Team ausgeschieden oder hat die Playoff gar nicht erreicht, gucke ich auch nicht mehr.
Also eine Frage, die ich mir gerade stelle, ist auch, ob wir immer sozusagen von hier und jetzt ausgehen quasi. Wir müssen uns von jetzt an verbessern, vergrößern, mehr Zuschauer, mehr irgendwas. Oder setzt man sich vielleicht besser ein Ziel, dass man sagt, wir wollen, 50.000 mehr Abonnenten bei Magenta Sport. Wir wollen den Zuschauerschnitt um so und so viel Prozent anheben. Oder ganz profan gesagt, wir wollen überhaupt erstmal schwarze Zahlen schreiben. Und das haben wir, der
Break-Even im Eishockey.
Ist, genau. Der Break-Even ist Summe X bei jedem Verein. Also ich habe das Gefühl, man redet immer davon, ja, wir müssen uns verbessern, wir müssen das Olympiagold, Silber vergolden und so weiter und so fort und es entwickelt sich langsam was. Aber weiß man eigentlich, wo das Ziel ist?
Ach, ich glaube, die Ziele werden schon regional definiert. Also ich glaube schon, dass einzelne Vereine sagen, wir wollen in den und den Jahren so viel Sponsoren haben, wir wollen so viel Zuschauer haben, wir wollen so viel Merchandise verkaufen, wir wollen so und so die sportlichen Erfolge haben. So ein Gesamtkonzept für die ganze Liga oder wenn wir noch den Verband mit reinnehmen, mit Nationalmannschaft, mit Frauen, mit dritter Liga und sowas oder wenn wir die zweite Liga auch noch mit reinnehmen, die ja auch vom Verband offiziell getrennt ist und eher näher an die DEL1 ranrückt. Also da fehlt es mir ehrlich gesagt auch. Also klar, es gibt dieses sportliche Ding, dieses Powerplay 26, was vor Jahren mal aufgerufen wurde, nach dem Motto, den Nachwuchs verbessern, den Stamm zu verbreitern, dass halt mehr Spieler da sind, auch der Bundestrainer auswählen kann, damit die Nationalmannschaft besser wird, mehr Erfolge hat, das wieder mehr Aufmerksamkeit bringt und das spiegelt sich wieder zurück in Sponsoren, Zuschauer, Mitgliederzahlen und bla bla bla. Das gibt's schon, aber ich vermisse, gebe ich dir recht, auch so ein Gesamtkonzept mal, wo wollen wir eigentlich in 5 Jahren, in 10 Jahren mit dem deutschen Eishockey stehen? Was ist das Ziel? Das ist schwierig, ehrlich gesagt.
Also mal ganz abgesehen von den ganzen roten Zahlen, die im Prinzip fast alle Standorte in der deutschen, also lass uns mal bei der ersten Liga bleiben, bis auf München und Mannheim sind alle so von defizitär. Und wobei ich glaube.
Ja, meinst du die beiden nicht, oder?
Ja, eigentlich schon, ja, Zuschuss. Aber gut. Aber du weißt, was ich meine. Also, dass man ja gucken muss, wenn man das jetzt mal ausklammert, diese roten Zahlen, dieses Zuschießen, hat das Eishockey, finde ich, in den letzten 5 Jahren einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht. Also es hat sich wahnsinnig viel verbessert und wir haben inzwischen eine gewisse Stabilität auch in der zweiten Liga. Riester sie jetzt mal rausgenommen, die vor drei Jahren runtergegangen sind, weil sie sich übernommen haben und weil dort Scheiße gewirtschaftet wurde. Aber diese Katastrophenfälle, die wir im Eishockey in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder erlebt haben, das hat doch rapide abgenommen. Und da finde ich zum Beispiel auch das Konstrukt DEL relativ stabil.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Also natürlich, wenn Red Bull morgen sagt, ich steige in München aus, dann wird der Verein wahrscheinlich in seiner jetzigen Form auch nicht mehr existieren. Das ist klar. Aber sonst gebe ich dir recht, was natürlich auch daran liegt, dass Eishockey wirklich auch über Jahrzehnte ein Magnet war für unfassbar windige Typen. Ne? Also was da für Scharlatane aufgelaufen sind und das Blaue vom Himmel versprochen haben und die Kohle komplett in den Sand gesetzt haben und irgendwelchen komischen Konstrukten mit doppelten Abrechnungen, mit Steuerhinterziehung. Also ich meine, es gibt ja diverse Vereine, wo der Insolvenzverwalter quasi schon einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen, weil er so oft vorbeikommen musste. Oder wo irgendwelche Gerichtsvollzieher angerückt sind. Es gab Durchsuchungen in irgendwelchen Geschäftsstellen und sowas. Also und Gerichtsprozesse und alles, also das war auch wirklich teilweise wirklich eine unseriöse Branche. Also da waren ganz komische Leute am Werk. Das hat sich echt verbessert, natürlich, weil auch große Firmen eingestiegen sind. Ich weiß nicht, ob so Firmen wie SAP, wie Red Bull oder auch wie die Telekom, ob die früher wirklich da eingestiegen wären und da investiert hätten, bin ich mir nicht sicher. Klar, es gab immer Verrückte und es wird auch immer wieder Verrückte geben. Und um mal irgendwie auch mal die Liga ein bisschen in Schutz zu nehmen, es gibt auch in anderen Sportarten Verrückte. Also ich finde, wenn man sich so manches Sponsoring anguckt in der Fußball-Bundesliga, dann frage ich mich auch, wo ist denn da eigentlich der Gegenwert, wenn irgendwelche komischen Clubs, weiß ich nicht, einen Trikotsponsorvertrag über ein paar Millionen Euro haben, denke ich mir auch immer, lohnt sich das denn wirklich für die Firma, in dem Moment diese Millionen auszugeben? Oder ist da auch eine Menge Liebhaberei dabei, weil irgendwie ein Firmenchef oder eine Chefin irgendwie die Nähe zur Fußball-Bundesliga haben will?
Du hast ja gerade gesagt, stell dir mal vor, Red Bull würde in München aussteigen, ob das dann alles da noch so stehen würde am Ende. Gerade die letzte Saison hat er gezeigt, da kann jemand wie Thomas Szabo, der quasi mit dem Nürnberger Eishockey oder das Nürnberger Eishockey von ihm nicht zu trennen war, aussteigen und der Betrieb läuft weiter. Klar, sportlich nicht so gut, aber genau. Das Konstrukt der DEL als solches, als noch geschlossenes System, hat funktioniert. Also selbst ein Ort.
Richtig, und in Krefeld ja zum Beispiel auch, da gab es ja Wolfgang Schulz, auch so ein Unternehmer aus Krefeld, der da über Jahrzehnte den Laden am Laufen gehalten hat, immer wieder 7-stellig reingesteckt und der ist jetzt auch weg und den Laden gibt's immer noch. Ich sage nicht, dass das, was er jetzt ist, seriöser ist und warten wir mal ab, ob Krefeld langfristig mit dieser Strategie überleben kann, einfach auf völliges Chaos stiften. Aber grundsätzlich, naja, es ist dann irgendwie so, wenn einer weg ist, irgendwie findet sich ja doch immer einer, der es finanziert. Nicht bei allen, es sind natürlich auch große Clubs, die man jahrzehntelang in den oberen Ligen kannten, verschwunden, weil mussten unten neu anfangen oder wurden zum 4. Mal neu gegründet, was auch immer.
Danke.
Aber ja, irgendwie findet sich ja doch jemand einer.
Ja, das. Ja, also die Berliner Eishockey, West-Berliner Eishockey-Geschichte, da gibt es übrigens einen super Podcast, müsste ich mal verlinken, vom RBB. Über die Geschichte des West-Berliner Eishockeys und vom Schildschuh-Club bis hin zu den Capitals und wie da die Lichter reihenweise immer wieder ausgegangen sind. Ja, muss ich mal verlinken. Aber auf die nächste Saison mal zu sprechen. Droht, in Anführungsstrichen, droht tatsächlich ein Szenario mit 15 Clubs? Klappt das?
Was heißt droht? Also ich meine, du hast natürlich die Situation, dass Auf- und Abstieg wieder eingeführt werden. Eigentlich sollte das diese Saison schon passieren. Dann hat man gesagt, weil natürlich alles so unklar ist, dass man das diese Saison den Abstieg aussetzt. Aber um den Zweitligisten trotzdem Anreiz zu geben, hat man gesagt, der Aufstieg fällt nicht aus. Jetzt ist aber das ganz Besondere, dass es nicht so ist wie in anderen Sportarten, dass theoretisch jeder Zweitligist aufsteigen kann, wenn er Meister wird. Nee, man musste sich vorher bewerben, man musste gewisse Voraussetzungen, sei es finanziell, sei es strukturell, infrastrukturell und sowas nachweisen. Und das konnten nur drei Clubs. Und einer davon ist jetzt schon mal im Finale, das sind nämlich die Kassel Huskies. Und wenn Kassel das Finale gewinnt, sind sie berechtigt, nächste Saison in der Deutschen Eishockeyliga zu spielen. Und weil es ja keinen Absteiger gibt, würde dann nächste Saison mit 15 Teams gespielt werden. Allerdings in der Saison, in der kommenden würde es dann auch wieder zwei Absteiger geben, weil man langfristig schon an der 14-Clubs-Liga festhalten will.
Also das bedeutet tatsächlich, entweder Kassel oder in der anderen Partie ist es Bietigheim, wenn die ins Finale kommen, steht auf jeden Fall ein Aufsteiger fest. Habe ich das richtig verstanden?
Also zumindest steht dann eine Mannschaft fest, die berechtigt ist aufzusteigen. Ob sie es dann in letzter Konsequenz auch wirklich tun, weiß ich nicht, aber theoretisch ja.
Bin ich fast der Meinung, dass man das dann auch tun muss, wenn man jahrelang gepredigt hat, wir wollen unbedingt wieder einen Aufsteiger und wir wollen Auf- und Abstieg haben und dann hast du die Möglichkeit, dann hast du dich sportlich qualifiziert, hast die Summe hinterlegt, dann musst du es doch eigentlich machen.
Ja, wenn du die Kohle hast, ne? Weil es kann natürlich auch sein, dass irgendein Team sagt, wir sind hier dieses Jahr durchgekommen, weil unsere ganzen Spieler auf Geld halt verzichtet haben, aber die haben schon angekündigt, der und der hat angekündigt, das nächste Jahr nicht mehr zu tun, wir wissen aber trotzdem nicht, ob die Halle voll ist, wir können die Leute nicht halten und dann spielst du auf einmal in der ersten Liga, bist ja null konkurrenzfähig und wirst im Endeffekt direkt wieder absteigen und im Jahre zurückgeworfen, vielleicht wird es sich für den einen oder anderen lohnen, dann dieses Jahr nochmal einen Aufstieg zu verzichten, aber so viel Einblick habe ich jetzt nicht in die Zweitligisten, um das wirklich bewerten zu können, ich sage nur, dass das eine theoretische Überlegung sein kann.
Also was glaubst du?
Also ich glaube, dass sie hochgehen und ich würde mich auch freuen, wenn zum Beispiel so ein Club wie Kassel hochgeht, weil der halt auch eine große Eishockey-Tradition ist von uns aus hier auch nicht ganz so weit weg und auch mal schön, wieder ein neues Team in der Liga zu haben, neue Halle, neue Fangruppen, neue Spieler, finde ich schon cool, ja.
Würde ich mich auch total freuen. Dann nochmal ganz kurz, das hatte ich jetzt hier auf dem Zettel noch stehen. Wir hatten ja in den letzten Jahren, um auch den Gang nach Amerika gleich wieder zu machen, hatten wir in den letzten Jahren ein paar spannende Talente, die nach Amerika gegangen sind. Moritz Seider wurde gedraftet. Jetzt hatten wir letztes Jahr Tim Stützle, der an Position 3 gedraftet wurde und jetzt auch letzte Nacht seinen ersten Hattrick bei den Ottawa Senators gemacht hat. Sensationelle Entwicklung, also wo man sich auch wirklich freuen kann, dass im deutschen Eishockey im Jugendbereich doch eine Menge nachkommt. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, gibt es nicht so diesen goldenen Jahrgang oder ist da irgendwie was unter der Oberfläche gelaufen, was ich nicht gesehen habe?
Also nichts, was ich dann auch gesehen hätte. Nee, also natürlich darf man jetzt mal nicht vergessen. Ja, Deutschland hatte 3 Jahre in Folge einen Nummer 1 Draftpick in der NHL. Also was übersetzt heißt, zu den 31 größten Talenten des Jahrgangs weltweit zählte immer ein Deutscher. Das gab es vorher noch nie. Und dann hattest du eben nicht nur Leute, die irgendwie auf Platz 29 gedraftet wurden, sondern Moritz Seider auf 6 und Tim Schützel auf 3. Also wirklich absolute Top-Talente weltweit gesehen in ihrem Jahrgang. Aber das sind natürlich auch Ausnahmetalente. Du kannst jetzt nicht sagen, dass Deutschland jetzt eine Entwicklung nehmen wird, wie es die Schweden, die Russen, die Finnen vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten schon gemacht haben, dass du jedes Jahr wirklich absolute Top-Talente hast, die da aus den Jugendakademien rauskommen. Das wirst du nicht haben. Und wenn man sich jetzt auch die aktuelle Generation anguckt, wie die bei der U20-Weltmeisterschaft oder sagen wir mal vor allen Dingen jetzt die Tage bei der U18-Weltmeisterschaft, wo sie jedes Spiel verloren hat und ich glaube irgendwas mit 4-24 Tore oder sowas hatte, ja, das ist nicht gut, keine Frage, aber da siehst du natürlich auch, dass es in der Breite immer noch ein Riesensprung ist zu diesen großen Eishockey-Nationen aus Nordosteuropa oder Nordamerika. Trotzdem würde ich sagen, dass sich schon die Jugendarbeit verbessert hat, was aber auch kein flächendeckendes Ding ist. Ja, es gab so eine Reform und die Clubs werden mittlerweile bewertet mit so einem Sternesystem und wenn du gewisse Punktzahl erreichst, bekommst du Geld aus dem Topf, wenn du sie nicht erreichst, musst du einzahlen. Das heißt, da sollen natürlich alle Clubs dazu anleiten, mehr in die Jugend zu investieren und da geht's dann, die Punkte werden dann wirklich klassisch vergeben nach so Sachen wie viel hauptamtliche Trainer hast du, wie viel Eiszeiten hast du zur Verfügung, wie viel Auswahlspieler hast du und alles mögliche. Also es ist schon ganz gut organisiert alles. Trotzdem muss man sagen, die ganz großen, Talente, die kommen eigentlich aus sehr, sehr wenigen Standorten. Sei es vor allen Dingen aus Mannheim, wo die Jungadler halt spielen. Also so gesehen, es ist natürlich rein rechtlich getrennt, aber so gesehen die Jugendabteilung der Adler Mannheim, die natürlich auch großzügig finanziert wird. Dann hast du dasselbe mit der Red Bull Akademie in Salzburg, wo natürlich München ein bisschen was dazugehört. Und auch wenn es in Österreich ist, sehr, sehr viele deutsche junge Spieler wechseln in diese Akademie. Und wenn du dir zum Beispiel mal die Kaderlisten anguckst von deutschen U-Nationalmannschaften, findest du das ständig, das Wort Red Bull Hockey Akademie. Also es ist schon gut, was da geleistet wird. Und dann hast du natürlich traditionelle Standorte wie die Eisbären Berlin, mit den Eisbären Juniors auch schon immer gute Jugendarbeit gemacht haben, wo auch sehr viele Spieler, die heute in der DEL spielen oder sogar Nationalspieler sind, eigentlich daher ursprünglich kommen. Und im Westen hast du, ist zwar nicht ganz so gut, aber du hast ein paar aus Köln, du hattest vor ein paar Jahren mal ein paar aus Düsseldorf, also wenn du guckst, dass zum Beispiel einer der Nationaltorhüter Matthias Niederberger kommt aus der Düsseldorfer Jugend, also hattest immer mal wieder Einzelne, aber sonst finde ich, ist es schon noch so, wie es eigentlich immer war im deutschen Eishockey. Du hast halt viele Leute, die rauskommen aus diesem bayerischen Traditionsverein, wo halt wirklich Eishockey teilweise die Nummer 1 Sportart der Stadt ist, die kommen dann hoch und du hast halt jetzt diese zwei, drei großen Akademien und Zentren, wo was rauskommt, dass wir aber trotzdem grundsätzlich von einer flächendeckenden Entwicklung reden können, dass jetzt irgendwie Deutschland jedes Jahr NHL-Profis, blödes Wort jetzt, produziert oder dass U-Nationalmannschaften Viertel- oder Halbfinale bei Weltmeisterschaften erreichen, das sehe ich noch lange nicht.
Aber wer sind die Talente? Nenn mal drei, wo du sagst, an die wird man sich in dieser Saison zurückerinnern.
Diese Saison, ja, schwierig. Es ist ja groß, der Jugendwahn ausgerufen vor der Saison, als es dann noch hieß, ja, wir müssen ja alle Geld sparen und das nutzen wir jetzt toll. Wir machen aus der Not eine Tugend und setzen dann unsere eigenen jungen Leute ein, dann kriegen die Eiszeit, können sich entwickeln und alle profitieren davon. Ja, ehrlich gesagt habe ich das dann ein bisschen vermisst. Also am Anfang gab es relativ viele. Es gab so, glaube ich, so eine Rekordzahl an U23 und U20 Spielern in der Liga. Aber wenn man das ein bisschen genauer hinguckt und sieht, wie viel Einsatzzeiten die bekommen haben und so, dann hat sich es irgendwann doch schon relativ normalisiert. Also ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel der Mannheimer Florian Elias, der hat, der ist Rookie des Jahres geworden, also der Neuling der Saison, aber wenn man dann mal sich seine Saison ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man auch irgendwann, naja, er hat dann irgendwann auch nicht mehr wirklich so viel auf dem Eis gestanden. Also ich habe es gerade vor mir, er hat jetzt in der regulären Saison hat er ungefähr 10 Minuten pro Abend gespielt, was echt schon in Ordnung ist. Das hört erstmal nicht viel an, aber 10 Minuten Profi-Eishockey, da wird viel gerannt, viel gecheckt und sowas. Und das ist für jemanden, der auch körperlich noch nicht so weit ist, wirklich nicht wenig. In den Playoffs reden wir jetzt noch davon, dass er 6 Minuten hatte, ne? 6 Minuten 20. Da war ein Spiel, was Mannheim gewinnen musste in Straubing. Da hat er 1 Minute 30 gespielt im kompletten Spiel. Das heißt also, hätte schon ehrlich gesagt auch ein bisschen besser laufen können mit der Jugendförderung. Aber wenn du jetzt einzelne Spieler von mir hören willst, ja, muss man natürlich Florian Elias nennen. Und wenn wir ein bisschen Ältere schon nehmen, die jetzt immer noch für deutsche Eishockey-Verhältnisse jung sind, aber natürlich nicht mehr jung im klassischen Sinne sind, ist da vor allen Dingen Tim Wohlgemuth aus Ingolstadt. Der ist jetzt 21 Jahre alt, der hat wirklich eine ganz starke Saison gespielt. Und dann hast du natürlich die beiden, die auch noch gedraftet wurden, neben Stütze, Lukas Reichel aus Berlin und John Jason Peterka aus München, das sind wirklich schon gute Leute, die mindestens mal Nationalspieler werden, wenn nicht irgendwann die Chance haben, in der NHL zu spielen. Sonst gibt es so Einzelne noch. Ich fand zum Beispiel Taro Jentsch aus Iserlohn hat mir ganz gut gefallen. Alexander Ehl aus Düsseldorf hat mir ganz gut gefallen. Der ist aber auch schon 21 jetzt. Das ist alles keine, also du hast zwar sehr junge Leute, zum Beispiel so Moritz Elias, dem Bruder von dem Florian Elias, der hat jetzt in Nürnberg gespielt, der hat mit 16 sein erstes Spiel gemacht und es gab auch ein paar 17-Jährige, aber das sind ja keine Leistungsträger gewesen.
Also zusammengefasst, wir haben einen normalen Jahrgang erlebt und in den Jahren davor gab es halt eben diese Ausnahmetalente, die wahnsinnig.
Also ich würde sagen, wenn du es über Jahrzehnte siehst, dann ist der aktuelle Jahrgang wahrscheinlich auch schon ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber er ist natürlich bei weitem nicht so gut wie jetzt die drei Jahrgänge davor, weil, wenn wir es sogar nicht genannt haben, ist Dominik Bock, also noch ein Spieler, der in der ersten Runde gedraftet wurde und mittlerweile in der zweiten Liga in Nordamerika spielt und auf seinen NHL-Einsatz hofft nächste Saison. Wie alt ist der? Also da gibt es schon ein paar Talente, die es in der Häufung in den letzten Jahren nicht gegeben hat.
Wie alt ist Dominik Bock jetzt?
21? Ich glaube 21.
Denkt man gar nicht, ne? Also wenn man schon so lange über Dominik Bock redet, auch über seine Zeit in Skandinavien.
Ja, man kannte ihn ja schon als 17-Jährigen, ne?
Aber
ja, ist am 3. Februar 21 Jahre alt geworden, ja, sehe ich gerade.
Meine Güte, ich bin so alt. Ich war mir jetzt gerade wieder bewusst. Aber ja, also Dominik Bock, tatsächlich so ein bisschen große Fragezeichen. Ne? Also auch als Typ jetzt kein einfacher Charakter, ob er sich da auch quasi so ein bisschen formen lässt, um halt auch in Nordamerika irgendwann vielleicht doch eine bedeutendere Rolle zu spielen, als er es jetzt tut.
Ja, also er galt ja so als das erste von diesen großen Talenten aus den letzten Jahren. Er ist ja auch der älteste von denen. Ja, ist nach Schweden gegangen, war auch mal ein ungewöhnlicher Weg, weil die meisten gehen ja entweder nach Nordamerika oder bleiben irgendwie in der DEL. Und er ist dann nach Schweden gegangen, hat da wirklich stark gespielt. Es sollte dann jetzt nach Nordamerika rübergehen. Dann kam er in die Corona-Saison. Da hat der Verein gesagt, den er gehört, nämlich die Carolina Hurricanes, haben dann gesagt, nee, dann bleibt er nochmal in Europa, spielt doch mal in Deutschland. Hat er in Krefeld unterschrieben. Dann wurde aber die DEL-Saison verschoben und dann ist er wieder nach Schweden gegangen. Ist da überhaupt nicht klar gekommen, glaube ich, ein Tor oder so nach 20 Spielen. Und ist jetzt nach Nordamerika rübergegangen, spielt jetzt, wie gesagt, für Chicago, aber nicht für die berühmten Blackhawks, sondern für die Chicago Wolves in der AHL, das ist, wenn man so will, die zweite Liga. Und ja, ist da aber ganz okay. Hat jetzt, ich habe gestern nochmal geguckt, der hat jetzt die letzten beiden Spiele wieder getroffen, steht jetzt ungefähr bei 9 Saisontoren oder sowas. Also es ist schon okay, aber ob er wirklich das große Talent oder sagen wir so, so viel aus seinem Talent macht, wie er eigentlich könnte. Das ist immer das große Fragezeichen bei Dominik Bock.
Jetzt hast du schon Chicago gesagt, jetzt kriege ich auch Bock auf NHL. Lass uns mal jetzt den zweiten Block mit der NHL ein bisschen kürzer fassen, weil tatsächlich auch das jetzt mit der DEL ein bisschen Zeit brauchte. Aber nichtsdestotrotz, die NHL läuft jetzt seit Januar. Die Teams sind unterteilt in 4 Divisions, in die Nord, Süd, West, Ost. Und sie spielen nur gegen Teams aus ihrer Division. Also es wird den ersten Kontakt, will ich jetzt mal sagen, zwischen diesen Teams wird es erst im Playoff Halbfinale geben. Also in den Conference Finals wird es erstmal Kontakt geben zwischen Teams aus 2 verschiedenen Divisions, was ja total ungewöhnlich ist. Und da ist jetzt die Eingangsfrage, ist es nicht auf Dauer jetzt ein bisschen zu langweilig geworden, dass tatsächlich, also Günther Klein, ne, da wird jetzt schon wieder erwähnt, hat ja irgendwann mal den Witz gemacht, ah, jetzt schon wieder Ottawa gegen Edmonton. Also jeden Tag quasi dieselben Partien und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also für mich als Couch Potato ist es auch mega langweilig. Immer New Jersey gegen die Islanders gegen die Rangers, die Islanders gegen, also immer dasselbe. Wie geht's dir da?
Ja, geht's mir genauso wie dir. Bei der DL habe ich es ja eben noch verteidigt, weil ich gesagt habe, es sind eigentlich nur 4 Spiele innerhalb der Gruppe gegen jede Mannschaft. Und das sind ja auch die 4 Spiele, die man normal hat. In der NHL reden wir jetzt davon, dass jeder gegen jeden, glaube ich, 10-mal sogar spielt. Ich glaube, es sind 10 Spiele, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube 10 Spiele und teilweise so Sachen wie 3-mal hintereinander in einer Woche, was aber dann natürlich in den Playoffs, erlebt man das ja auch in den Playoffs, das ist natürlich super, aber du siehst schon sehr, dass manche Teams dann auch mal einen Fuß vom Gas nehmen und dann nicht immer so ganz dabei sind und ja, gebe ich dir recht, also am Anfang dachte ich so, ja cool, ne, so mich, ich als Washington-Sympathisant freue mich natürlich immer auf die Spiele gegen Pittsburgh oder gegen die Rangers oder auch Philadelphia ist immer was Besonderes, aber wenn du dann innerhalb von einen Monat gegen jeden 3 oder 4-mal spielt, dann ist auch so, also ehrlich gesagt, ich gucke teilweise gar nicht mehr auf den Spielplan, ich gucke einfach nur, ja stimmt, die Caps spielen heute Nacht auch schon wieder gegen Boston, oh mein Gott. Also ja, ich gebe dir da völlig recht, das ist einfach zu viel.
Es ist wahnsinnig zu viel und ja, also man muss natürlich auch für Außenstehende, die sich jetzt nicht so mit der NHL auseinandersetzen, natürlich nochmal erklären, es gab in den USA und es gibt auch immer noch in den USA eine ganz andere Pandemiesituation, dass das Virus dort stärker grassiert ist als hier. Und so eine Bubble, eine ganz andere, also Bubble nicht im Sinne von tatsächlich geschlossenes System, dass die alle in einem Hotel da rumhocken und dann rüber in die Halle gehen, wie letztes Jahr bei dieser Finalgeschichte in Toronto und in Edmonton war das, glaube ich, ne? Richtig, aber, ja. Aber es ist halt doch eher notwendig, eben nicht diese Flüge von der Ost- zur Westküste zu machen und diesen Austausch zu haben und dass man doch eher unter sich bleibt und das Risiko einzudämmen, dass das Virus sich auch da irgendwie von Standort zu Standort weiter verbreitet. Insofern trotzdem erstmal, muss man sagen, eine Erfolgsgeschichte diese Saison, wie es gelaufen ist, um irgendwie einen Betrieb herzustellen?
Keine Ahnung, ich kann es schwer beurteilen, weil also ich fand, es war ein Erfolg, dass sie die vergangene Saison noch beendet haben mit diesem Bubble-Konzept, von dem du gerade gesprochen hast. Das war ja wirklich eine richtige Bubble. Da waren die Teams zusammen in einem komplett abgeschotteten Areal mit Hotels, mit Restaurants, mit Trainingshallen, mit der großen Halle, wo gespielt wurde. Und das teilweise über Monate. Also wer da ins Finale gekommen ist, Tampa Bay und Dallas, die waren dann wirklich 2 Monate in dieser Art Isolation. das war trotzdem, finde ich, ein Erfolg, dass man es überhaupt geschafft hat. Jetzt, weiß ich nicht, hätte man es anders machen können. Ich meine, wenn eine Mannschaft irgendwie aus Florida weit weg 2 Stunden zu einem Auswärtsspiel fliegt, keine Ahnung, hätte ich auch in die andere Richtung fliegen können und da auch gegen andere Mannschaften spielen können, wenn man sich wirklich an dieses Bubble-Konzept hält, sage ich jetzt mal. Also, dass man es irgendwie regional begrenzt und dass man nicht den normalen Spielverkehr hat wie in der richtigen Saison, kann ich absolut nachvollziehen. Aber vielleicht hätte man doch machen können, dass zumindest mit einer anderen Division noch über Kreuz gespielt wird und nur in einer. Ja, so gesehen ist es natürlich trotzdem Erfolg, dass man es geschafft hat, dieses 5 Milliarden Dollar Business ohne Zuschauereinnahmen, die ja auch relativ hoch sind. Also die NHL hat schon angekündigt, dass sie mehr als 1 Milliarde Dollar verliert im Verhältnis zur normalen Saison. Das ist ja auch nicht alles so einfach zu kompensieren, gerade in der Liga, in der es so viel langfristige Verträge gibt und wo halt so viel über Jahre hin schon verplant ist an Geld. Ist das vielleicht trotzdem Erfolg, dass sie überhaupt gespielt hat? Aber ja, ich gebe dir recht, also vom Format bin ich auch nicht so ganz angetan. Und dass das in den Playoffs dann auch nochmal weitergeführt wird und nochmal 2 Runden auch nur in der eigenen Division gespielt wird und im Endeffekt bleiben dann 4 Teams übrig. Also es wird nur 4 Teams geben von 31, die dieses Jahr mehr als 7 verschiedene Gegner hatten. Das ist so.
Das ist schon ein Kracher auf jeden Fall. Und das treibt auch sehr seltsame Blüten, wenn man jetzt sich mal die Statistik anschaut, der Scorerliste beispielsweise, wo Connor McDavid 90 Punkte in wahnsinnig kurzer Zeit gemacht hat. Das sind so Zahlen, die
100, wir, heute Nacht.
Oh, 100.
Nacht
hat
den 100. gemacht. Ist heute verrückt. Nacht, war der große Moment, 100 Punkte.
Das sind ja so Zahlen, die man sonst so aus den 80er Jahren kennt, wo so ein Wayne Gretzky gegen an Teams reihenweise Punkte gemacht hat, wo er am Ende bei 230 Punkten gestanden hat. Wenn man das jetzt hochrechnet auf so eine normale Saison mit 82 Spielen, wären das ja intergalaktische Zahlen, die da Connor McDavid da jetzt abräumt. Und ja, gut, wobei er ist vielleicht auch ein bisschen getriggert von der letzten Saison, wo Leon Draisaitl ihm den Titel abspenstig gemacht hat. Aber wie würdest du es bezeichnen? Im Nachhinein war das eine Saison, wo man die Statistiken einfach mal ein Jahr lang vergisst und eher drauf schaut, naja, es gab immerhin eine Saison.
Nö, das will ich nicht sagen. Also ist natürlich spekulativ zu sagen, dass er in der normalen Saison nicht in dieser Häufung gepunktet hätte. Man muss aber andererseits auch natürlich sagen, dass Connor McDavid der mit Abstand beste Spieler der Welt ist und auch meiner Meinung nach der beste seit Jahrzehnten. Klar kann man immer über Sidney Crosby reden und davor natürlich über Gretzky und Lemieux und sowas, aber so einen Spieler wie McDavid habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Also ich halte den wirklich für besser als alles, was es davor gab, aber das sind natürlich auch die Trainingsmethoden andere und sowas, ne? Wenn jetzt ein Wayne Gretzky heute geboren wäre, wäre der wahrscheinlich auch nicht schlechter, als er damals war, ne? Deswegen ist das schwierig, über Generationen zu vergleichen, aber trotzdem ist er so ein außergewöhnlicher Spieler. Ich bin mir auch aktuell gar nicht sicher, ob es in einer anderen Sportart jemand gibt, der so dominant ist im Verhältnis zum Rest. Aber ich gebe dir recht, wenn du natürlich die ganze Zeit in dieser kanadischen Division spielst, wo zumindest einige Mannschaften, sowas wie Ottawa oder auch zeitweise Vancouver, zeitweise Montreal, zeitweise Calgary, also wirklich so Teams drin sind, die einfach nicht gut verteidigen, ist es vielleicht auch einfacher, Tore zu schießen. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, es gibt auch in anderen Divisionen schlechte Mannschaften, gegen die er dann nicht spielen konnte. Ob er einen Vorteil, einen Nachteil hatte, ich weiß es nicht. Also ein Auston Matthews, der Superstar aus Toronto, hat ja jetzt auch 40 Tore geschossen in der Saison, die über 56 Spiele geht, ist auch absolut beeindruckend. Könnte man vielleicht auch sagen, ja, trifft auch nicht auf die besten Abwehrreihen, aber trotzdem muss der erstmal 40 Tore schießen. Und also ich glaube, McDavid und Matthews sind beide einfach solche Ausnahmespieler, dass ich finde, ist ihn, oder Draisaitl muss man ja auch dazu zählen, ne? Zwar vielleicht nicht ganz auf der Ebene der anderen beiden, aber trotzdem auch ein absoluter Superstar. Und ich glaube, es wäre nicht fair, denen gegenüber zu sagen, dass man diese Saison jetzt nicht richtig zählen kann, weil sie haben ja nichts falsch gemacht. Sie machen einfach die Spiele, die im Spielplan stehen, und sie treffen trotzdem, wie sie wollen, fast jedes Spiel und bereiten 3 Tore an einem Abend vor oder noch mehr. Und das musst du auch erstmal machen. Also ich finde nicht, dass man das rausrechnen sollte.
Aber die Redundanz, immer gegen dieselben Mannschaften zu spielen, führt schon dazu auch, dass man seinen Gegner auch so ein bisschen schneller ausgucken kann. Also wenn du jetzt gerade mal überlegst.
Ja, aber kann man auch von der Verteidigung sagen, ne? Der spielt so oft gegen den, der weiß, was er macht. Ne? Also das funktioniert in beide Richtungen.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist natürlich auch, ob man vielleicht nicht doch am Ende gegen deutlich mehr Teams der höheren Kategorie spielt, als quasi diese ewig sich wiederholenden Spiele gegen die sehr, sehr schwachen Teams aus seiner eigenen Division. Also wie da der Modus ist, also gerade ihr aus ja, der Eishockey-Bubble, bisschen Hockey, da habt ihr auch schon immer wieder sehr, sehr, sehr spannende Statistiken aufgestellt oder euch derer bedient, die sowas darstellen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob man in der normalen Saison eher gegen Top-Teams spielt, als jetzt mit diesem Konzept. Aber nichtsdestotrotz.
Ja, ich sage mal so, was natürlich der Fall ist, du hattest in jeder Division dieses Jahr eigentlich das Phänomen, dass die Playoffs relativ früh klar waren. Und dann hast du natürlich jetzt relativ häufig gegen Mannschaften gespielt, für die es um nicht mehr so wirklich viel ging. Das mag das dann doch nochmal irgendwie bevorteilt oder mag die Spieler irgendwie bevorteilt haben, dass sie dann, wenn du dann irgendwie jetzt am Ende der Saison, wo es für Ottawa wirklich um gar nichts mehr geht, noch dreimal gegen Ottawa spielst, ist es bestimmt was anderes, als wenn du einmal gegen Ottawa spielst und sonst spielst du gegen eine Mannschaft aus einer anderen Division, für die es noch um was geht. Aber und nochmal eine weitere Ehrenrettung für McDavid, für Dreiseitl, für Orton Matthews und Mitch Marner und wenn es dann noch alles für Top-Talente in der Nordgruppe geht. Man darf jetzt auch bitte nicht vergessen, dass die grundsätzliche Ausbildung, die Spieler, die heute auf der anderen Seite stehen, auch wenn sie von schlechten Vereinen sind, natürlich tausendmal besser ist als das, was Wayne Gretzky und Mario Lemieux oder sonstigen Stars in früheren Jahrzehnten begegnet ist. Also wenn man sich mal alte Videos anguckt, da waren jetzt auch nicht immer die geilsten Torhüter so auf dem Eis. Ne? Also nichts gegen Gretzky, nichts gegen Lemieux, aber ich glaube, Connor McDavid mit seinen heutigen Fähigkeiten hätte wahrscheinlich auch 250 Punkte gemacht damals.
Aber es ist ein interessantes Thema noch, ne? Die Torhüter. Also wie sich das von der Ausrüstung in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat. Wenn du dir die alten Videos anguckst aus den 80er Jahren, die Athletik der Torhüter. Also heute hast du das Gefühl, die können Sachen mit ihren Füßen machen, die konnten die damals nicht mit ihren Armen machen. Das ist schon spannend, wie sich auch der Sport gerade
allein diese Technik, dass das alle mittlerweile auf die Knie gehen und einfach ihren monströsen Oberkörper mit diesen riesigen Schutzausrüstung, mit diesem riesen XXXXL-Trikot und sowas und der großen Fanghand und alles und die decken ja einfach viel mehr vom Netz ab, sind viel schneller, kommen viel schneller auf den Boden, kommen viel schneller hoch, kommen viel schneller vom einen auf den zum anderen Pfosten und sowas. Das ist ja, also ich glaube, keine Position hat sich im Eishockey so rasant entwickelt wie das Torwartspiel in den letzten 30 Jahren. Ne?
Also ein Plädoyer, werdet Eishockey-Torhüter, dann werdet ihr auch in Zukunft sehr berühmt und dann wird vielleicht auch...
Ja, wenn ihr Bock habt auf 150 km/h Schüsse in euer Gesicht, macht das mal.
Ja, klar, also ich bin sofort dabei. Ja, also natürlich bei den Verträgen, die man dann auch bekommt, so in der NHL, das möchte ich schon haben. Aber macht doch mal eine Folge über die Eishockey-Torhüter, auch wie sich das über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Das würde mich sehr interessieren, was ihr da...
Ich glaube, das muss aber ziemlich visuell funktionieren, weil ich fände es ganz interessant, wenn du mal so zwei Leute übereinander legen würdest, wie so eine Schablone.
Oh, weißt du, was
das ist im Podcast natürlich schwierig.
Bei meinem alten Arbeitgeber hätte man gesagt, sprecht limbisch. Ja, also mach das mal. Ja, sprecht limbisch bei Bissell Hockey und dann verstehe ich natürlich auch, was ihr da meint. Ja, aber man muss sich einfach nur mal, geht doch mal zu YouTube, Leute, und guckt euch mal an, 1978 Stanley Cup Finale. Und dann siehst du da so hagere Typen drin stehen, die so eine Maske im Gesicht haben, die für die damalige Schusstechnik wahrscheinlich ausreicht. Würde auch sagen, dass die Schusstechnik sich natürlich massiv verbessert hat. Also wenn du jetzt
auch die Schläger, die Pucks, alles, ne?
Also das ist schon nochmal ein anderer Sport. Also gefühlt wurden die Pucks früher ins Tor geschoben und die Schlagschusstechnik hat sich da, wie gesagt, wahnsinnig verbessert in den letzten Jahren.
Also auch die Geschwindigkeit, auch die Abwehrspieler. Es gibt ja immer diesen alten Spruch, der gerne mal zitiert wird, als die noch auf dem Eis waren. Wie war das letztens bei The Hockey News, hat einen schönen Satz gesagt, als es um Gordie Howe ging, eine der Legenden des Welteishockeys, hieß es noch, ja, als Gordie Howe gespielt hat, kamen die Spieler aus drei Städten, haben in der Pause geraucht. Ne? Also das ist natürlich auch athletisch ein völlig anderes Ding. Ne? Oder es gibt ja auch diese Sätze wie, damals konnten die Verteidiger nicht alle rückwärts fahren. Ne? Das ist natürlich völlig anders heute.
In der Oberliga ist das immer noch so. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt fahren nach und nach die Teams in die Playoff-Slots ein und ich glaube jetzt auch in der East Division, wo unsere beiden Washington und die Islanders drin sind, ist jetzt auch alles geritzt. Da ist jetzt nur die Frage, an welcher Position landet welches Team. Und jetzt guckt mal die Saison als Ganzes an und schau mal in die Zukunft gleichzeitig. Welches Team wird dieses Jahr sozusagen den Stanley Cup holen? Also sind die Washington Capitals tatsächlich nochmal zurück und sind eins dieser Top-Teams oder wird es am Ende nicht reichen?
Ach, schwierig. Also einerseits, wenn man sich die reinen Tabellen anguckt, würde man sagen, ja, sie sind ein Top-Team, haben auch immer noch einzelne Superstars, aber da gibt es auch so viel Querelen, dann Corona-Fälle und dann auch so disziplinarische Sachen. Wir brauchen jetzt nicht die ganze Tom-Wilson-Geschichte erzählen, aber es gibt dann auch noch so Jevgeny Kuznetsov, der irgendwie mit dem Trainer ständig aneinander gerät und sowas. Ich weiß es nicht. Also ich sehe Washington schon als Kandidat, der weit kommen kann, gerade in der Liga, in der maximal Unterschied vor dem Spiel irgendwie 60-40 ist. Da kann natürlich immer die 40%-Mannschaft auch gewinnen. Das heißt, ich traue den Capitals theoretisch zu, an einem Abend jeden zu schlagen. Ich traue denen auch zu, Meister zu werden. Aber sie sind für mich kein Top-Kandidat. Also die absoluten Kandidaten sind im Westen einmal Las Vegas und Colorado. Dann in dieser Central Art Division ist es Tampa Bay. Und muss auch sagen, Carolina spielt eine starke Saison. Und wer weiß sogar, was mit Florida ist. Und im Norden ist es natürlich Toronto. Also das sind, glaube ich, die Teams, die es irgendwie unter sich ausmachen werden. Aus dieser Ostgruppe gibt es viele starke Mannschaften. Boston ist stark, Pittsburgh ist wieder stark. Ja, da hast du natürlich dann auch natürlich Washington und die Islanders. Aber das sind für mich alles keine absoluten Top-Teams. Also wenn ich wirklich wetten müsste, würde ich sagen, einer aus dem Kreis, das ist jetzt kein super spannender Pick, das wird wahrscheinlich jeder sagen, aber einer aus diesem Kreis, Colorado, Las Vegas, Toronto und Tampa Bay.
Und Pistole auf der Brust?
Dann sag ich Tampa Bay, weil die einfach die waren letztes Jahr so unfassbar stark und im Jahr davor auch schon in der Hauptrunde. Und ich glaube, die macht auch nichts mehr nervös, nachdem die jetzt einmal endlich Meister geworden sind, nach all der Zeit, wo sie es immer versucht hatten. Ich würde es mir auch für Colorado wünschen, die mag ich auch gerne. Aber da ist immer so die Frage, hält Philipp Grubauer, der deutsche Torhüter, hält der gesundheitlich durch, weil der hin und wieder mal verletzt ist, auch spielt eine super Saison, wahrscheinlich die beste seines Lebens und ist wirklich angekommen in der Riege der Besten. Also nicht der absoluten Elite, aber trotzdem muss man sagen, Philipp Grubauer gehört auf jeden Fall zu den Top 15 Torhütern der Liga. Aber er hat halt immer wieder Probleme mit Verletzungen und das ist wird ein ganz entscheidender Faktor sein, ob er fit bleibt für
Colorado. Also wenn ich mal ein Tal überqueren will, Bernd, dann hole ich dich als Brückenbauer. Ja, super Übergang natürlich rüber zu den deutschen Spielern. Wir haben den Dreiseitel, wir haben den Stützle, wir haben den Grubauer, den würde ich jetzt einfach auch mal in diese Sphäre emporheben, der Top-Stars in der NHL mit deutschem Pass. Welche Spieler haben sich dann noch herausragend entwickelt, also aus deinen Augen?
Also die Geschichte ist Nico Sturm für mich. Das ist einer, der in Deutschland gar nicht so richtig bekannt war, weil der halt relativ früh schon Augsburg verlassen hat Richtung Nordamerika. Hat dann auch relativ lang im College gespielt, bis er dann seinen NHL-Vertrag bekommen hat. Letzte Saison seine ersten Spiele gemacht, oder war es sogar schon vorletzte Saison? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall seinen richtigen Stammplatz, also richtig durchgesetzt, wie ich gerade sich dieses Jahr, hat jetzt die Tage irgendwann sein 10. Saisontor gemacht. Jetzt muss man sagen, Minnesota ist auch generell ein Club, der gerade so auf dem aufsteigenden Ast ist. Die haben so einen jungen Russen verpflichtet. Kaprizov, der wirklich für große Augen in der Liga sorgt, ist auch der absolute Top-Favorit auf den Rookie des Jahres dieses Jahr. Aber auch generell hat sich Minnesota gut entwickelt und selbst Nico Sturm, der jetzt da kein Star ist, aber der hat trotzdem seinen Anteil daran, spielt wirklich stark, wie gesagt, 10 Saisontore. Das ist einer, dem ich zwar zugetraut habe, sich in der Liga durchzusetzen, aber dass er dieses Jahr schon zweistellig trifft, hätte ich nicht zwingend erwartet, gerade in so einer verkürzten Saison.
Und vor allem auch in so einem Team wie Minnesota, was ich jetzt auch nicht gerade tausende Chancen pro Spiel herausspielt. Insofern, das fällt auch sehr, sehr, sehr positiv aus. Wie stehst du zu so einem jungen Talent wie Marc Michaelis?
Ja, Marc Michaelis hat natürlich ein bisschen das Pech gehabt, dass er am Anfang nicht direkt im ersten Team war. Er war immer in dieser Taxi-Squad. Das ist quasi wie so eine Art Reservebank, kann man sich das vorstellen, wo dann Spieler schnell verpflichtet werden konnten. Normalerweise läuft es in der NHL ja so, du hast eine erste Mannschaft und du hast in das Farmteam in der zweiten Liga und dann wird er hin und her getauscht. Das ist immer ein richtiges Prozedere. Jetzt hat man quasi sowas dazwischen gesetzt, damit man halt wegen der Corona-Sache dann nicht immer erstmal in Quarantäne muss, hat diese Taxi-Squad quasi aufgemacht und da war er länger drin. Dann kam er hoch, hat okay gespielt am Anfang, aber kam auch in ein Team, was am absteigenden Ast war. Dann gab es einen schlimmen Corona-Ausbruch in der Mannschaft mit Leuten, die es echt schwer erwischt hat. Wochenlang sind Spiele ausgefallen und fast, also ich glaube, am Ende war es, glaube ich, fast 16 oder 17 Spieler, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr ganz genau, aber um den Dreh, die da in Quarantäne mussten und infiziert waren. Er selber war auch dabei, ist wohl natürlich jetzt da rausgekommen, aber so richtig großartig lief es für ihn jetzt auch dabei nicht. Also ja, ich finde, der Mann hat Talent, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er nächste Saison noch zwingend in der NHL spielt, ist ja auch immer ein Kandidat, weil er gebürtig aus Mannheim kommt und auch bei den Jungadlern war, ist immer ein Kandidat, der eventuell nächste Saison zurückkommen könnte in die DEL. Ich meine, aktuell hat es 9 Spiele gemacht, noch keinen Scorerpunkt, was jetzt nicht heißt, dass er eine so nicht schlecht gespielt hätte oder sowas. Aber er ist jetzt auch keiner, wo ich sage, der spielt nächstes Jahr 100 pro noch eine große Rolle in der NHL.
Und wie sieht es mit Leon Bergmann aus? Weil der war ja auch am Anfang, wir haben uns ja auch am Anfang über die NHL unterhalten und da war er natürlich auch mit so einem Kandidat, wo man dachte, Mensch, der macht jetzt den Sprung nach Amerika. Wie schlägt er sich? Wie hat er sich denn geschlagen?
Ja, ähnliche Entwicklung, nur bei dem anderen Team, nämlich bei San Jose. Hat letzte Saison seine ersten Spiele gemacht, 12 Stück. Diese Saison jetzt noch gar nicht NHL gespielt, weil er halt bei dem Zweitligateam, beim AHL-Team da, das glücklicherweise auch in San Jose ist, muss jetzt nicht noch weit durch die Gegend reisen. Das heißt, theoretisch ist er immer ein Kandidat, aber San Jose ist jetzt auch kein Playoff-Kandidat. Und ja, also diese Saison war ehrlich gesagt, glaube ich, so ein bisschen verschenktes Jahr für ihn. Auch er ist eigentlich in Mannheim, also Michaelis und Bergmann haben beide noch dieses eben erwähnte Vorbereitungsturnier von der Telekom noch für die Adler Mannheim gespielt, sind dann rübergegangen nach Nordamerika, weil sie halt von ihren Clubs rübergeholt wurden. Weiß nicht, ob beide so glücklich sind, ob sie im Endeffekt nicht sagen, ach, ich wäre besser in Deutschland geblieben, obwohl man natürlich sagen kann, NHL zu spielen oder AHL zu spielen, bringt einem jetzt auch nicht gerade wenig, wenn man langfristig NHL spielen will, aber ist für mich auch ein Kandidat, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob er langfristig in Nordamerika bleiben wird oder ob er nicht auch wieder zurückgeht in die DL und da dann sich denkt, dann spiele ich bei einem Top-Club wie Mannheim vielleicht eine große Rolle, ist vielleicht geiler als jahrelang zwischen erster und zweiter Liga, zwischen NHL und AHL immer hin und her geschickt zu werden, aber grundsätzlich auch ein Kandidat und hat auch Talent, könnte es schaffen, aber würde ich meine Hand jetzt auch nicht für ins Feuer legen, dass es tut.
Die letzten zwei, die mir jetzt noch einfallen, einen lasse ich mal rechts draußen, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht lange drüber reden, sind noch Tobi Rieder und Tom Kühnhacke. Also Tobi Rieder ist ja auch in Buffalo nicht gerade an einem Standort, wo es mit massiver Kraft nach vorne geht, aber er hat auch seine Türstimme.
Nicht so ganz, würde ich sagen.
Aber trotzdem, irgendwie als Bestandteil von so einem Kader ist er immer wieder zu gebrauchen. Also
ja, er ist
ja.
Tobi Rieder ist ein super Unterzahlspieler zum Beispiel und ist auch wirklich schnell, also nicht nur für deutsche Verhältnisse, sondern auch international ist er wirklich ein schneller Mann und ist solide dabei, ist jetzt aber seit Jahren so ein bisschen auf der Suche nach einer Heimat, wechselt relativ oft den Verein, also gar nicht jetzt unbedingt freiwillig, weil er sagt, ich will hier weg, sondern weil die Vereine ihm entweder nur einen Jahresvertrag geben oder halt ihn dann traden und ja, hat jetzt, wie gesagt, dieses Jahr in Buffalo gespielt. Da haben alle gedacht, Buffalo, für alle, die es nicht ganz so wissen, ist ein Verein, der seit Riesenfanbasis hat und seit Jahren versucht hochzukommen, ist irgendwie so permanent im Umbruch. Dieses Jahr sollte der große Schritt kommen, endlich in die Playoffs, aber es war eine erneute Katastrophensaison mit Trainerauswurf und ja, stehen auch wieder ganz unten und wird wieder nichts werden. Und ob Tobi Rieder da sonderlich viel Spaß hatte, dieses Jahr in Buffalo zu spielen, wage ich mal zu bezweifeln. Dadurch ist er allerdings ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Ob er das auch macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wer war der Letzte, den du hattest?
Tom Kühnhacke,
ja, der hat, der ist ja 16 und 17 jeweils Handicap-Sieger geworden mit Pittsburgh. Ist danach noch bei den Islanders gewesen, aber hat dieses Jahr keinen NHL-Vertrag bekommen. Also es gibt ja verschiedene Vertragsmodelle, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Es gibt reine Verträge, die gelten nur für die NHL. Es gibt Verträge, die gelten für beide Ligen, für NHL und AHL. Und es gibt Verträge, die gelten nur für die AHL. Und Tom Kühnhacke hat dieses Jahr zum ersten Mal einen reinen AHL, also quasi einen Zweitliga-Vertrag unterschrieben. Hat mich ehrlich gesagt gewundert. Aber vielleicht war es für ihn auch so nach dem Motto, letzte Chance für mich, bevor ich hier gar nichts kriege, versuche ich es nochmal ein Jahr in der AHL, um mich nochmal für die NHL zu empfehlen. Hat bislang nicht geklappt. Ist auch für mich wie Bergmann und Michaelis ein Kandidat, der über kurz oder lang in der DEL wieder landen könnte.
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass er jetzt einfach auch keinen Bock hatte, irgendwie groß umzuziehen. Ja, wenn man da in New York lebt, dann bist du halt in Bridgeport und dann, ja.
Ja.
Lieber mal so ein Jahr.
Gibt auch schlimmere Orte auf der Welt, glaube ich.
Ne? Oh, ja, ist schon netter. Ja. So, letzter Punkt hier auf meinem Zettel sind die Seattle Kraken, die jetzt im nächsten Jahr mitmachen. Und es gibt jetzt dann auch den Expansion Draft. Und wir hatten ja auch beim letzten Mal darüber geredet, die Kraken machen viele Dinge anders, achten mehr auf Umweltstandards. Es gibt eine gewisse Frauenquote, die dort erfüllt wird. Ich glaube, erzähl mal ein bisschen mehr, was nochmal Seattle ausmacht und ob es da in diesem Sommer tatsächlich noch irgendwelche Neuigkeiten gibt, über die wir jetzt noch kurz sprechen müssen.
Also Neuigkeiten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber du hast es gerade schon gut gesagt, Seattle versucht halt viel anders zu machen, weil die NHL ist ja eine sehr weiße, alte, männliche Liga, sehr viel konservative Leute unterwegs, Veränderungen werden da immer sehr, sehr langsam nur geschehen und von vielen auch irgendwie als Verrat an den Werten angesehen, also alles immer ein ziemliches Gesülze da, und Seattle sagt jetzt ganz klar, wir versuchen einen ganz neuen Weg, ne? Wie du richtig sagst, mit dieser Frauenquote, es gibt eine Diversitätsquote, weil sie halt auch sagen, wir wollen unsere Community in der Stadt widerspiegeln. Und bei uns ist es halt normal, dass also die Bevölkerung ist sehr divers, sehr jung, und so wollen wir es halt auch handhaben. Und die haben jetzt schon, also was wirklich beeindruckend ist, bevor dieser Club auch nur ein Spiel gemacht hat, bevor er auch nur einen Spieler verpflichtet hat, hat er schon irgendwie Initiativen für obdachlose Jugendliche in der Stadt gemacht, hat irgendwie mit den anderen großen Clubs aus den anderen Sportarten zusammen so ein Uni-Projekt gestartet, extra speziell für Angehörige von gesellschaftlichen Minderheiten, die dort irgendwie im Sportbusiness geschult werden, damit halt auch die, damit auch die Büros und Geschäftsstellen von Sportvereinen diverser werden, und die sagen, wenn wir sowas nicht extra auflegen, dann ist es halt schwer für Jugendliche, für Teenager, was auch immer, oder für Leute, die anfangen zu studieren oder sich gerade überlegen, was sie für Jobs machen und die vielleicht aus nicht so privilegierten Verhältnissen kommen, ist es schwer, überhaupt in solche Rollen reinzukommen, deswegen wird das jetzt extra aufgerufen und sowas. Und dann gibt es natürlich diese Halle, die Climate Pledge Arena heißt, also quasi Klimaversprechen, auf Deutsch gesagt. Da wird dann zum Beispiel auf Einweggeschirr verzichtet, da wird der Strom mit Solarstrom auf dem Dach hergestellt, das Eis wird aus aufgefangenem Regenwasser gemacht und sowas, und es gibt ein ganz intelligentes Abfallsystem und sowas. Also es wird wirklich versucht, weil auch, also das passt auch wieder zur Region, weil Seattle auch eine ziemliche Tradition hat und die ganze Ecke da im Nordwesten oder im Südwesten Kanadas, ist ja relativ nah an der Grenze, relativ nah an Vancouver dran, ist halt auch sehr bekannt für seinen Umweltschutz, und das soll halt auch alles so ein bisschen die Region widerspiegeln. Das ist natürlich alles super, das hört sich alles toll an und das ist auch alles wirklich hoffentlich nachhaltig und bringt die gewünschten Ergebnisse, aber man darf bei allem natürlich nicht vergessen, dass es vor allen Dingen auch Business-Entscheidungen sind und dass es natürlich auch Image-Entscheidungen sind. Also ja, ich finde toll, was da in Seattle passiert, finde ich gerade in dieser weißen alten Männerliga wie in der NHL echt extrem progressiv, was da alles passiert, aber man darf jetzt auch nicht das alles bitte überrumpeln. Romantisieren und so tun, als würde dieser Eishockey-Verein jetzt künftig die Welt verbessern.
Ich glaube, da gucken wir auch sehr aus unserer deutschen Brille. Ne? Also wenn es um Geld verdienen geht, tun sich die Deutschen da ja doch immer ein bisschen schwer mit, da auch mal Applaus zu spenden. Das ist ja noch ein ganz anderes Mindset, ja, was wir hier pflegen oder was dort gepflegt wird. Insofern, wie du es ja schon sagst, ja, in dieser weißen, männerdominierten Welt ist das vielleicht schon ein schöner Farbtupfer. Und total. Schlägt sich auch nieder im Merchandise. Ne? Also ich kenne diverse Leute aus diversen Podcasts, die sich schon mit Seattle Kraken Mützen, Hoodies eingedeckt haben. Scheint also auf fruchtbaren Boden auch hier zu fallen.
Ja, das wird, glaube ich, ähnlich laufen wie bei Las Vegas, wobei man bei Vegas natürlich sagen muss, es hat immer noch diesen Ruf dieser Stadt, dieser besonderen Stadt, mit der viele ja so Nachtleben und sowas verbinden. Trotzdem glaube ich auch, dass Seattle auf kurz oder lang einer der Top-Clubs wird. Jetzt nicht direkt sportlich, aber so vom Drumherum. Also ich glaube, was so Zahlen angeht, vom Merchandise und so, werden die relativ weit oben landen. Könnte ich mir auch schon vorstellen. Und ganz interessant ist ja, wo du den Expansion Draft ansprichst, das weiß nicht, ob das alle Hörerinnen und Hörer wissen, wie sich dieses Team zusammenstellen. Man könnte ja dann immer denken, ja, jetzt müssen die irgendwie gucken, dass die vertragslose Spieler irgendwo herkriegen. So ist es auch, aber es gibt bald diesen erwähnten Expansion Draft, der ist jetzt in 2 Monaten ungefähr. Und da läuft es wirklich so, dass Seattle sich von jedem anderen Team aus der NHL einen Spieler aussuchen darf. Natürlich nicht die Topstars. Jedes Team hat eine gewisse Anzahl, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber die können, sagen wir mal, ihre besten Spieler blocken, sagen, die dürft ihr nicht haben. Aber sonst können die sich jeden aussuchen und ihn ohne Gegenwert also verpflichten, damit die halt irgendwann eine eigene Mannschaft zusammengestellt haben. Und dann können sie darüber hinaus noch Trades machen. Sie können auch vertragslose Spieler verpflichten und sowas. Also es ist schon dafür gesorgt, dass die für ihre 650 Millionen Dollar, die Seattle als Eintrittsgeld in NHL gezahlt hat, dass es jetzt nicht 10 Jahre dauert, bis sie eine halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft auf dem Eis haben, ne? Sondern die wollen vielleicht nicht direkt wie Las Vegas, die ja im ersten Jahr schon ins Finale gekommen sind, so wird es wahrscheinlich, wobei alles möglich ist, aber ich sage jetzt mal wahrscheinlich nicht laufen, aber das wird trotzdem eine Mannschaft sein, die relativ schnell konkurrenzfähig ist.
Wo du gerade Vegas ansprichst, da war vor 4 Jahren schon relativ zeitig klar, wenn ein Torwart wie Marc-André Fleury auf dem Markt ist, da werden sie schon zuschlagen. Gibt es bei den Kraken auch schon so ein paar Spieler, die sich herauskristallisieren, die anderen Teams nicht blocken können, wo man schwer davon ausgehen kann, dass die im nächsten Jahr in Seattle Eishockey spielen?
Ja, also es gibt einerseits die, es gibt natürlich auch andere Spieler, die Vereine extra nicht blocken. Also entweder, weil vielleicht der Spieler unbedingt dahin will, damit sein Verein reden sagt, bitte gib mich frei. Oder weil es vielleicht auch einzelne Spieler gibt, die mal vor 3 Jahren richtig gut waren, dann einen dicken Millionenvertrag über 8 Jahre unterschrieben haben und irgendwie merkt der Verein jetzt nach 3 Jahren, naja, eigentlich ist das gar nicht mehr wert. Dich geben wir mal ab, auch wenn du vielleicht einer der Besten unseres Kader bist, aber du bist vielleicht die Kohle nicht mehr wert, die du im Vertrag stehen hast. Ich habe für Dump & Chase einen Artikel darüber geschrieben, da sollte ich auch so ein bisschen rumspekulieren. Kann natürlich auch sein, dass ich mich völlig in die Nesseln gesetzt habe mit meinen Spekulationen. Aber es gibt schon so ein paar, die da immer wieder genannt werden. Zum Beispiel TJ Oshie von Washington, der den manche vielleicht kennen von den Olympischen Spielen 2014, weil er damals diese ganzen Penalties hintereinander bei dem großen Duell Russland gegen USA verwandelt hat. Der kommt aus der Region rund um Washington und es wird schon so gemunkelt, dass er jetzt quasi so zurück nach Hause kommt und dort direkt der erste Kapitän wird, damit die auch so eine Identifikationsfigur haben, die aber auch sportlich noch was reißt. Dann wird sogar der Name PK Subban gehandelt, auch einer der größten Stars, der aber auch so ein bisschen abgebaut hat in den letzten Jahren. Und das ist so ein Beispiel mit großer Vertrag, aber ob er es wirklich noch drauf hat, seinem Vertrag entsprechend zu spielen, weiß man nicht, ob New Jersey, wo der aktuell spielt, ihn behalten will oder sich denkt, komm, nimmt uns weg, dann verlieren wir zwar einen guten Spieler, aber wir haben auch wieder neuen Platz im Gehaltstopf frei. Wenn man über Torhüter redet, da ist der Mann der vergangenen Saison, dieser Bubble-Saison, in den Playoffs hat der Dallas ins Finale geführt, Anton Khudobin, ein Russe, da ist das Phänomen, dass er in Dallas spielt und da gibt es 2 gute Torhüter, aber man darf nur maximal einen Torhüter blocken. Das heißt, es könnte sein, dass Seattle sich halt Khudobin einfach deswegen von Dallas sichert, weil Dallas halt nicht in der Lage ist, beide Torhüter auf diese Blockliste zu setzen.
Wann kommt der Draft?
Ich glaube, 21.07. ist das, glaube ich.
Da werden wir mal ganz doll auf den Kalender gucken, uns das jetzt mal eintragen und dann sprechen wir danach dann darüber nochmal, wie das neue Team sich dann herauskristallisiert hat. Also da freue ich mich tatsächlich.
Genau, und dann meckern wir alle wie bei Vegas und sagen, die können ja gar nichts, was ist das denn? Das sind ein paar Wochen später im Finale. Wir sagen alle, ja, wusste ich doch.
Ja, hoffen wir mal, dass sich das dann nicht ganz alles als Imitat von Vegas herausstellt, mit dem Massenerschießung dann aus dem Hotel heraus. Also da hat er viel natürlich auch bei Vegas auch zur Identifikation mit diesem Verein auch geführt, dass so kurz vor Saisonbeginn dieser Irre aus dem Hotel dieses Konzert da beschossen hat und hoffen wir mal, dass wir sowas nicht in Seattle erleben werden und am besten nirgendwo. Das war jetzt aber auch ein Stimmungskiller, tut mir leid. Kommen wir jetzt nochmal abschließend zu den Weltmeisterschaften. Also bei den Damen haben wir jetzt erlebt, die Weltmeisterschaft in Kanada wurde wegen der Pandemiesituation dort auch abgesagt, weil ich glaube, die Kanadier haben große Probleme mit der brasilianischen Variante. Aber die Weltmeisterschaft wurde verlegt.
Genau, also eigentlich, ursprünglich sollte die längst schon stattgefunden haben. Im April wurde dann erstmals verschoben. Dann sollte sie jetzt, gerade während wir sprechen, sollte sie, glaube ich, stattfinden, ist sie jetzt wieder verschoben worden. Und das aber ganz kurzfristig. Das lag aber nicht am Weltverband selber oder an Hockey Canada, also dem kanadischen Eishockeyverband, sondern es lag einfach an den lokalen Behörden. Und danach ist ein ziemlicher Aufschrei rund gegangen. Also Stars aus allen möglichen Ländern, auch aus Deutschland, Julia Zorn, die Kapitänin der Nationalmannschaft, hat da ein Statement rausgelassen bei Twitter und bei Instagram zum Beispiel, dann auch aus der Schweiz, aus den USA, aus anderen Ländern, haben ja die Spielerinnen echt mal protestiert und gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass die U18-WM der Männer stattfindet, die U20-WM findet statt, die Herren-WM findet statt und unsere ist die einzige große Weltmeisterschaft, die wieder nicht stattfindet. Das kann doch nicht sein und darf natürlich nicht vergessen, dass Eishockeyspielerinnen in den letzten Jahren sehr erprobt sind, was Aufstände und Protest und Boykotte und sowas angeht, da gibt es diverse Geschichten und haben sich jetzt wirklich zusammengetan. Und haben dagegen protestiert. Das ist natürlich jetzt nicht der einzige Grund, warum das Turnier doch noch stattfindet. Aber ich glaube auch, dass der Druck der Spielerinnen wirklich auch groß wurde, weil sie sehr von Medien unterstützt wurden. Viele Medien haben es dann genauso gesehen, haben gesagt, hier ist eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen. Und jetzt ist dann doch eine Übergangslösung gefunden worden. Es wird im August nicht zwingend der erste Eishockey-Monat, der einem so einfällt. Aber es wird jetzt im August irgendwo in Kanada gespielt. Das steht schon fest. Noch nicht feststeht der Ort, das wird, glaube ich, noch kurzfristig dann geregelt, wo halt irgendwie die Pandemiesituation es vorlässt, da Spielerinnen aus diversen Ländern einfliegen zu lassen.
Da möchte ich mal ganz frech nochmal selbstreferenziell auf das Interview mit Tanja Eisenschmidt verweisen, ja, was wir vor anderthalb Monaten geführt haben. Und da hört man auch tatsächlich in dem Gespräch nochmal heraus, wie wichtig es auch für die Damen ist, ihre Weltmeisterschaft zu spielen. Also man denkt das so, ja, also ja, na, dann wird es halt verschoben, aber man kriegt es nicht mit. Aber wenn man dann mit Teilnehmern darüber spricht und auch sich vergegenwärtigt, wie wichtig auch für die Frauen die Entwicklung ihrer Sportart ist und auch, dass man diese Sportart wahrnimmt und wie glücklich sie zum Beispiel auch sind, dass sie mit Formaten wie jetzt in den Shorthanded News sprechen oder können oder mit Bishock oder sie war auch, wie gesagt, bei uns jetzt im Gespräch. Andrea Lanze war ja auch auf dem Cover der Dump and Chase und ist eine wahnsinnig tolle Sportart, die auch mit ihrem Finalturnier in Füssen auch medial einiges abbekommen hat. Und ja, wenn man sich, um das nochmal zu schließen, wenn man sich das vergegenwärtigt, wie wichtig das für die ist, ihre Weltmeisterschaft zu spielen, dann sollte das auch bitteschön auch passieren und die Möglichkeiten bestehen. Ja, und das ist natürlich schon sehr traurig, dass man da auch lange drum kämpfen muss und ja. Also Leute.
Ja, um dann mal ganz kurz reinzugehen, das ist für die natürlich besonders wichtig, weil die größte Aufmerksamkeit natürlich fürs Eishockey bei den Frauen existiert, wenn die Nationalmannschaften spielen. Du hast natürlich, ja, du hattest bei dem Dings in Füssen, bei dem Final Four, die deutsche Meisterschaft, hattest du natürlich Aufmerksamkeit, aber ehrlich gesagt, die hat ja auch die Eishockeyblase 0,0 verlassen. Das war schon, also ich fand es super, ich fand es auch schön, dass das mehrmal berichtet wurde, aber natürlich war es jetzt kein Massenereignis oder sowas. Und in Nordamerika ist durch die spezielle Situation, dass da eine Profiliga existiert, die aber von vielen Topspielerinnen boykottiert wird, weil die mit den Begebenheiten, gerade den finanziellen, da nicht zufrieden sind. Und deshalb ist die Weltmeisterschaft einmal im Jahr und alle 4 Jahre die Olympischen Spiele sind dann so die großen Festtage für Eishockeyspielerinnen. Und wenn da natürlich dann die WM jetzt im zweiten Jahr in Folge, die hat ja letztes Jahr auch schon nicht stattgefunden, darf man nicht vergessen, zweiten Jahr in Folge ausfällt, während die Männer alle spielen, dann ist es natürlich extrem schwierig, da irgendwie noch Sponsoren für sich zu gewinnen oder irgendwie junge Mädchen dazu zu bringen, den Sport zu beginnen und generell irgendwie den Sport nach vorne zu bringen. Und das hat noch viel mehr Bedeutung, diese Länderturniere, als bei Männer-Eishockey.
Dem kann ich wirklich nichts hinzufügen, außer Leute, wenn Frauen-Eishockey irgendwo mal bei euch in der Fernsehzeitung steht, ja, dann schaltet ein. Ja. Geht mal zu den Spielen hin, informiert euch, holt euch mal ein bisschen mehr Informationen. Das gilt übrigens auch an, ich hatte ja in dem Gespräch damals mit Tanja auch gesagt, ich finde es echt total schlimm, dass die Eishockey-News das Frauen-Eishockey so reinquetscht in die vorletzte Seite mit Bayern-Hockey und Nachwuchs und ansonsten findet es da auch nicht statt. Also da, es gibt auch in der Eishockey-Landschaft noch eine Menge zu tun, dass diese Sportart auch der Frauen mehr wahrgenommen wird. Gut, kommen wir jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz zu den Herren. Deren Weltmeisterschaft findet ja jetzt bald statt in Lettland. Man hat Weißrussland weggenommen. Gab es da noch irgendwelche Nachbeben?
Oh, nicht, dass ich mitbekommen habe. Also es gab einen großen Aufschrei, den ich so nicht erwartet hätte, zwischen von Fans, leider nicht so wirklich von den Spielern. Da wurde dann immer gesagt, nee, wir sind nicht für Politik zuständig, sondern für Sport. Und es gab ein großes mediales Echo. Da wurde ja dann gesagt, so, da kann auf gar keinen Fall WM stattfinden. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler haben sich geäußert. Aber der entscheidende Punkt war ja, glaube ich, dann, als die ersten Sponsoren abgesagt hatten, wenn das Turnier dort stattfindet, werden wir dieses Turnier nicht sponsern. Und wie es halt immer ist im internationalen Sport, wenn es ans Geld geht, dann werden selbst die größten Macht habe auf einmal sehr skeptisch und entdecken auf einmal die Liebe zu Menschenrechten für sich. Andererseits, wenn es um Geld aus Katar geht, dann lassen sie es auch mal und finden Menschenrechte gar nicht so wichtig. Also eigentlich geht es immer nur ums Geld und manchmal so, manchmal so.
Aber war ja auch schon die Befürchtung im Raum, dass Weißrussland sagt, Moment, ihr nehmt uns die Eishockey-WM weg. Ist ja eher eine Vertragsstrafe, die dann folgt. Ist da irgendwas passiert?
Nee, da habe ich ehrlich gesagt nichts drüber gehört. Das ist auch ein gutes Thema. Gut, dass du mich daran erinnerst, weil das war ja wirklich die Sache, dass es relativ schwer ist für den Weltverband, Weißrussland die Weltmeisterschaft wegzunehmen, weil natürlich es einen Vertrag gibt und unter den Voraussetzungen des Vertragsabschlusses natürlich gespielt werden sollte. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwie hinkriegen, das mit der unsicheren Pandemielage zu begründen. Weiß ich nicht. Da werden sich vielleicht noch Gerichte drum streiten. Vielleicht hat man dann irgendwie auch in einem Hinterzimmer so ein Gentleman's Agreement gefunden, dass es irgendwie anders läuft, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall auch ein Thema im Zuge dieser Diskussion, dass der Weltverband da eventuell relativ viel Schadensersatz zahlen muss an die ursprünglichen Ausrichter.
Dann warte ich auf deine Recherchen, aber dann frag mir doch nochmal, wir haben es ja auch jetzt immer wieder gehabt, sportlicher Wert DEL, sportlicher Wert NHL, sportlicher Wert Weltmeisterschaft, da fehlen ja jetzt auch die ganzen Stars aus den USA, oder?
Ich meine, die fehlen ja fast immer, aber zumindest in den letzten Jahren war es so, dass auch große Namen da hingekommen sind, um nochmal den eben schon 17.000 Mal erwähnten Conor McDavid zu nehmen. Der hat ja auch Weltmeisterschaft schon gespielt, Weltmeisterschaft 10, glaube ich sogar schon. Und auch bei den USA waren dann so Stars wie Patrick Kane dabei oder die Schweden haben relativ prominente Leute wie Henrik Lundqvist im Tor gehabt oder sowas. Also da waren jetzt schon in den letzten Jahren, gab es so einen Trend, dass NHL-Spieler, die die Playoffs verpasst haben oder ausgeschieden sind, trotzdem dann doch nochmal zum Turnier kommen, was sie in den Vorjahren vielleicht nicht getan hätten. Dieses Jahr sieht es ganz anders aus, weil normalerweise endet die Hauptrunde der NHL immer deutlich vor der WM und dann können die noch rüberkommen. Dieses Jahr werden manche Spiele jetzt erst wenige Tage vor der WM enden und dann haben wir noch die Pandemiesituation. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass kaum große Namen kommen werden. Also ich meine, die deutsche Mannschaft wird es allein schon erleben, dadurch, dass Tim Stützle, der junge Star aus Ottawa, keine Freigabe bekommen wird von den Senators. Dann hast du mit Dreisaitl und Calhoun und Sturm und Grubauer vier Leute, die in Playoffs spielen, blieben also eigentlich nur Michaelis und Rieder und bei denen weiß man dann auch nicht, ob sie unbedingt Bock haben, nach der Saison nochmal zu kommen. Also vielleicht kommen sie, vielleicht nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, auch bei anderen Ländern wird es relativ ähnlich sein. Einzelne werden da sein, aber wenn wir nicht eben zweimal die Ligen verteidigt haben, sowohl DEL als auch NHL und gesagt habe, ich finde das sportliche Niveau ist schon okay, ich finde nicht, dass man die Saison jetzt herausrechnen kann, die Weltmeisterschaft wird schon arg. Also erstmal natürlich, dass ein paar Stars nicht kommen, aus Nordamerika, aber auch innerhalb der eigenen Ligen. Ich meine, du hast so einen Yasin Elis zum Beispiel, einer der besten Spieler der DEL von Red Bull München, hat auch zum Beispiel schon für die WM abgesagt, weil er gesagt hat, nach diesem ganzen Jahr will er nicht nochmal irgendwie wochenlang in einer Isolation, in einer Art Quarantäne hängen und so eine WM spielen. Dann werden wahrscheinlich keine Zuschauer dabei sein. Es wird alles irgendwie, es ist so auf Sparflamme. Ehrlich gesagt, glaube ich, wird diese WM nur gespielt, um irgendwie ein paar Einnahmen übers Fernsehen sowas zu generieren und damit manche Nationalmannschaften überhaupt mal wieder ein Spiel machen. Aber den großen sportlichen Wert sehe ich da ehrlich gesagt dieses Jahr nicht.
Und siehst du irgendjemanden, der aus dieser, sag ich mal, Masse an Spielern, die jetzt oder an dem Rest, was jetzt noch übrig bleibt, irgendwie sich herauskristallisiert als ein Titelaspirant oder kann man da einfach ganz pauschal sagen, so die Standardländer, Schweden, Finnland, vielleicht mal Tschechien, Russland, USA, Kanada und dann.
Ja, also das ist ja immer im Eishockey so, dass die großen sechs Nationen, wo man die Tschechen da fast schon rausrechnen muss in den letzten Jahren, die ja schon arg abgebaut haben im Verhältnis zu den anderen, oder sagen wir so, die anderen haben große Schritte gemacht, die Tschechen sind stehen geblieben. Also eigentlich ist ja die Eishockey-Welt mittlerweile eine Top 5, dann Tschechien, dann so Länder wie Schweiz, Deutschland, vielleicht Lettland und dann der Rest. Ich finde, das kann man natürlich vor jedem Turnier so sagen, aber es sind aktuell ja überhaupt, also ich kenne keinen einzigen vollständigen Kader, deswegen kann man auch überhaupt nicht sagen, was passiert. Die Russen werden vielleicht eine ganz gute Chance haben, weil sie ja noch gute Spiele auch in der eigenen Liga haben. Klar, in der KHL spielen auch gute Schweden und gute Finnen und ein paar gute Tschechen. Vielleicht haben dann gerade die europäischen Teams dieses Jahr einen Vorteil, weil ja die Kanadier und die US-Amerikaner schon sehr von NHL-Spielern leben. Die sind dann vielleicht dieses Jahr nicht ganz so bevorteilt, aber bevor man die Kader kennt, kann man da nicht mehr sagen als die üblichen Verdächtigen. Klar. Also ich habe auch keine Ahnung, was die deutsche Mannschaft kann. Ich meine, du hast jetzt sechs Testspiele gehabt, du hast fünf verloren. Am Samstag hat die deutsche Mannschaft das erste Testspiel überhaupt gewonnen, 2-0 gegen Weißrussland. Ja, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Da werden jetzt noch ein paar Spieler hinzukommen, die jetzt im Finale gestanden haben, die vorher natürlich noch nicht parallel bei der Nationalmannschaft mitspielen konnten. Der Kader ist jetzt auch noch nicht final. Wobei, während wir vielleicht gerade aufnehmen oder das erscheint, wird da vielleicht final, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber keine Ahnung. Ich glaube, das wird irgendwie ein komisches Turnier, irgendwie so Hauptsache irgendwie gespielt haben, wird nachher drum rumkommen und ich glaube, da kann natürlich auch was Verrücktes passieren. Gucken wir uns die Olympischen Spiele 2018 an, da hat auch keiner damit gerechnet, ohne NHL-Spieler, dass Deutschland auf einmal ins Finale kommt. Ist theoretisch auch möglich, ist aber auch vielleicht unmöglich, dass wir sang- und klanglos in der Vorrunde rausgehen.
Warten wir es mal ab. Jetzt machen wir mal eine kleine Klammer um diese aktuelle Eishockeysaison, auch wenn sie hier und dort immer noch stattfindet, DL2, Oberliga, NHL. Wenn du jetzt so zurückschaust auf diese letzten sechs seltsamen Monate, ich finde es auch stressige Monate, weil es halt immer wieder diese Auseinandersetzung mit der Ungewissheit in einer Sportart gab und auch immer noch gibt. Gibt es trotzdem so ein paar besondere Eishockey-Momente, auf die du jetzt zurückschaust und denkst, boah, das hat mich wirklich im positiven Sinn total bewegt?
Ach, bewegt, weiß ich nicht. Aber ich fand natürlich schon schön diesen ersten Moment, dass es dann doch losging, als ich da in Köln in der Halle saß, weil die Saison hat ja gestartet mit Köln gegen Düsseldorf. Das war schon ein cooler Moment, muss ich sagen, wo dann so alle sich angeguckt haben und so wurden, ach, irgendwie hat es ja doch noch geklappt und jetzt ist so ein bisschen Normalität und jetzt geht die Saison los und sowas. Das war schon eine ganz schöne Sache. Sonst, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich denke... Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was vor 2 Monaten alles so passiert ist. Das ist ja alles manchmal ein bisschen schnelllebig, dass man so von Termin zu Termin weil sie gehetzt wird. Ja, ich weiß. Also ich, um was eben schon mal erwähnt wurde, was ich natürlich echt cool fand, war diese Solidarität der Frauen untereinander, wie sich da unterstützt wurde gegenseitig. Und ich mag ja immer Leute, die, wenn sie Missstände erleben, das Maul aufmachen und das haben die alle gemacht. Und das fand ich wirklich gut, dass sie nicht quasi so duckmäuserisch waren und gesagt haben, ja gut, dann ist es halt so ein Spiel, war halt nicht, sondern sie ganz klar gesagt haben, nee, wir wollen spielen, das sind unsere Sachen, das sind unsere Rechte. Und darauf pochen wir. Das waren so die Momente, die mir jetzt spontan einfallen. Sonst habe ich ehrlich gesagt gerade nicht so richtig was.
Einen habe ich noch. Und zwar das erste Drittel vom Winter Game am Lake Tahoe. Das war so schön.
Ja,
das stimmt. Waren so schöne Bilder, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das muss man definitiv besser machen. Ja, klar. Aber eigentlich reproduziert das. Diese Bilder, Hockey, dieser See, die Berge da hinten. Tolles Wetter. Gut, das Eis war ein bisschen... Ja, es schmelzte so dahin. aber das waren tolle, tolle Bilder, die mich wirklich wahnsinnig gepackt haben. Weiß nicht, wie ging es dir damals?
Ja, total. Und das sieht man so, das habe ich wieder völlig vergessen. Ja, ich meine, die NHL macht ja einmal im Jahr oder teilweise mehr als einmal im Jahr ein Freiluftspiel. Meistens halt in Baseball- oder Footballstadien und sowas. Und diesmal haben sie halt gesagt, wenn eh keine Zuschauer kommen wollen, dann nehmen wir halt, kommen können, dann nehmen wir halt mal einen außergewöhnlichen Ort und sind da wirklich neben diesem See, wie du richtig sagst, diese Luftaufnahmen, Drohnenaufnahmen, die waren ja überragend mit dem See im Hintergrund, mit den Bergen im Hintergrund. Und ja, das war schon wirklich cool, muss ich auch sagen.
Ja. Fand ich tatsächlich auch deswegen ganz cool, weil bei den normalen Winter Games in diesen riesigen Stadien gefällt mir nicht die Kameraperspektive, die immer viel zu flach ist, wo mir die Übersicht fehlt. Die schaue ich mir eigentlich gar nicht an, auch wenn es vom Setup natürlich interessant ist. Ja, 20, 40, 80.000 Leute gucken dazu, aber als Fernsehzuschauer ist das totaler Müll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein anderes Eishockey, der Puck fliegt anders und dann hast du halt einfach noch den Malus von dieser Kameraperspektive, dass es viel zu flach ist, dass man also mich kriegt das sonst nicht und da hat es mich wirklich total mitgenommen und da habe ich so Fantasien gehabt von, keine Ahnung, hier in Berlin spielen die Eisbären gegen die, weiß nicht, Adler Mannheim vorm Flughafen, Tempelhof vor dem Terminal und dann baut man da eine Eisfläche hin. Da kamen schon ein paar schöne Bilder hoch, muss ich sagen.
Ja, absolut, absolut. Also wir haben ja bei Sean Hennen schon häufiger darüber spekuliert, an was besondere Orte man gehen könnte für so ein Freiluftspiel. Ja, und neben so einem See ist natürlich echt schön, waren coole Bilder. Aber leider nicht lang, weil da kam die Sonne und dann wurde das Spiel in die Abendstunden verlegt, da war es dann dunkel draußen. Ja.
Und bei uns war es Nacht. Also der Effekt, dass man Leute in Europa mitnimmt, war auch komplett gekillt. Ja, war ein bisschen schade, tat mir total leid. Gut, jetzt machen wir mal um alles eine schöne Schleife rum und eine Schleife könnte man zum Beispiel auch um ein Buch machen, was du geschrieben hast.
Wow, was ein Übergang.
Ja. Respekt. Yes, yes. Ja, ich wollte ja auch mal eine Brücke bauen und zwar haben wir uns ja überlegt, wir wollen den Leuten, die mal zuhören, mal wieder was Gutes tun und am besten verlost man ein Buch und du hast zufälligerweise Bücher geschrieben, unter anderem auch ein Eishockey-Buch.
Genau,
also ein NHL-Buch.
NHL-Buch, genau. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, die stärkste Liga der Welt ist jetzt auch schon wieder fast 2,5 Jahre her. Das ist auch verrückt, wie lange das schon wieder her ist. Ja, es ist dreigeteilt, aber die Geschichte der NHL dann einmal, das habe ich das zweiten großen Block, habe ich so das System NHL genannt. Da geht es so um diese besonderen Eigenheiten, sei das heißt, es was Verträge geht, aber auch um nicht so schöne Themen wie Doping, wie Rassismus, wie Gewalt auf dem Eis und sowas. Und das letzte abgerundet ist dann gerade fürs deutsche Publikum, also das Buch ist natürlich auf Deutsch geschrieben, aber es gibt ja auch Leute, die Deutsch sprechen und nicht aus Deutschland kommen oder sich nicht so für deutsches Eishockey interessieren, aber der letzte Teil sind dann Porträts oder sogar ein langes Interview auch mit Marco Sturm über Eishockeyspieler aus Deutschland, die aber was Besonderes gerissen haben. Also ich habe jetzt da nicht jeden deutschen NHL-Spieler aufgezählt, sondern eher so Meilensteine. So der Erste, der drüben war, der erste Kapitän, der Erste, der Rekorde gebrochen hat, der Erste, der eine Trophäe gewonnen hat. Dann natürlich Dreiseitel und sowas. Also wie gesagt, das Buch ist jetzt 2,5 Jahre alt. Bis auf, sage ich mal, einzelne Teile zu Leon Dreiseitel oder sowas ist es eigentlich zeitlos, gerade der historische Teil. Ja, da mega. Könnte man jetzt doch anderthalb Seiten dran schreiben oder so, was jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert ist oder so. Aber sonst ist das Buch auf jeden Fall noch aktuell. Und ja, Martin hat mich gefragt, ob ich da
du hast was ja noch ein Exemplar. Du hast das letzte Exemplar quasi gefühlt da noch liegen. Und,
ja, das vorletzte. Vorletzte,
okay.
Nee, genau, aber das würden wir dann, weiß nicht, verlosen. Wie machen wir das? Dann musst du sagen,
welche Voraussetzungen. Und dann denkt ihr eine Frage aus. Und ihr schickt mir dann eine Mail, ja, an kontakt@plattsport mit dem Betreff Eishockey. Und dann.
Okay, dann machen wir es ganz einfach. Wer soll ja um die NHL drehen? Dann. Wie machen wir es denn? Ach ja, genau. Heute Nacht war ja was Historisches. Nicht nur Connor McDavid hat seinen 100. Punkt der Saison gemacht, sondern auch Leon Dreisaitl hat einen Meilenstein erreicht. Und guck doch mal, also heute ist der 9.5.2021. Welchen Meilenstein hat denn Leon Dreisaitl am 8.5.2021 erreicht? Und wenn ihr das wisst, das könnt ihr bestimmt auch googeln, wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt ihr Martin eine Mail und dann sagt ihr, und Martin sucht sich dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus.
Ja, wird gelost, mache ich live im Fernsehen.
Und,
ja.
Oder so. Und ja, wenn ihr es nicht bei eBay direkt verticken wollt, das Buch, weil ihr es nicht anfangen könnt, dann schreibe ich euch gerne noch eine Widmung rein. Das ist kein Problem.
Das hoffe ich doch, ja. Du hast mir damals auch eine Widmung reingeschrieben in mein Buch. Und das ist wirklich ein sensationell, also ohne Scheiß und ohne Schmalz und so. Es ist wirklich ein super Buch, was für mich als Couch Nationaltrainer, Potato, such dir was aus, tatsächlich super die NHL erklärt hat und grandioses Buch und kann ich wirklich nur empfehlen und signiere das Gewinnerbuch und bitte die Mail an, wie gesagt, kontakt@plattsport.de bis einschließlich 12. Mai. Ja, am nächsten Tag ist nämlich Himmelfahrt und da mache ich dann die Auslosung, die Verlosung und dann gibt es ein Buch und die Frage nochmal:
Welchen Meilenstein, oder ich sag's anders, seinen wievielten Scorerpunkt hat Leon Dreisaitl am 8.5.2021 erreicht? Er hat nämlich eine runde Zahl erreicht. Und wie viele waren es denn?
Ich bin gespannt, was da für Antworten kommen. Bernd, du hast Plattsport mal wieder überlebt. Über 2 Stunden. Chapeau.
Oder andersrum?
Ist schon immer schön mit dir. Ist schon schön. Vor allem, man lernt ja auch eine Menge mit dir. Ja, und das deswegen komm mal gern wieder vorbei. Was machst du diesen Sommer? Jetzt ist ja Eishockey bald, das große Eishockey bald wieder vorbei. Wie sieht so ein Sommer aus für dich?
Oh, erstmal abwarten, ne? Du hast eine Weltmeisterschaft, über die ich viel berichten werde, sei es für die Frankfurter Allgemeine oder auch für andere Zeitungen. Dann gibt es doch die NHL-Playoffs, die ich natürlich verfolgen werde. Und dann, also richtig Pause ist ja nie. Da hast du diesen eben erwähnten Expansion-Draft mit Seattle, der interessant wird. Dann hast du den normalen Draft mit den jungen neuen Spielern. Dann ist irgendwann, beginnen die neuen Vertragsverhandlungen. Und dann ist in der DEL ja auch schon wieder die ersten Trainings. Und wer weiß auch noch, was da wieder für Diskussionen im Sommer kommen werden. Ob Zuschauer erlaubt sind, wie viele, unter welchen Umständen, ob wieder Gehälter gekürzt werden. Ob eine Mannschaft doch jetzt wirklich aufsteigt. Also es gibt ja irgendwie immer Themen. Also auch wenn jetzt kein Puck übers Eis fliegt, hast du ja trotzdem Geschichten. Deshalb, ja, warten wir mal ab. Ich kümmere mich natürlich ein bisschen weniger um Eishockey, auch um andere Sportarten dann oder mache ganz andere journalistische Sachen. Ganz ohne Eishockey ist es dann auch selten.
Aber jetzt, wo kann man dich dann da hören? Also während du sozusagen darüber nachdenkst, was so in der Eishockey-Welt so passiert oder in Expansion-Drafts diskutierst oder was auch immer in Eishockey passiert, wo kann man dir am besten zuhören?
Zu hören kann man mir natürlich vor allem bei den Shorthanded News und ich bin auch Teil des Roundtables von Bissel Hockey mit Sebastian Böhm und Christoph Vetter zusammen. Bei Shorthanded News mache ich es mit Christoph Ulrich zusammen. Und sonst kann man mich halt lesen. Ne? Sei es, wie gesagt, Frankfurter Allgemeine, Rheinische Post schreibe ich über die DEG. Hin und wieder auch mal für den Dump and Chase, für die Eishockey News.
Der Mann, der nicht schläft.
Themen.
Bernd Schwickerath war heute bei uns im Podcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Plattsport hört ihr bei plattsport.de oder verfolgt uns bei Twitter vor allem, ein bisschen Facebook, ein bisschen Instagram oder bewertet uns doch mal bei Apple Podcasts oder wo ihr auch irgendwo uns bewerten könnt. Google gibt es da vielleicht auch noch, ne? 5 Sterne, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja jemanden, der mal einen Wikipedia-Eintrag schreiben möchte über uns. Keine Ahnung, denkt euch was aus, nehmt teil. Oder wir haben am Anfang gesagt, ladet uns auf einen Kaffee ein. Genau. Bernd, danke. Und bleibt gesund und schaut zu, dass Corona an dir weiterhin vorbeischreitet, nicht in deine Nähe kommt. Und möge der Sport mit uns sein, oder?
Vielen Dank, Martin. Dir auch alles Gute.
Also
auch allen Hörerinnen und Hörern.
Hörerinnen und Hörern. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Plattsport. Der Sportpodcast.